Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Heute sind bei uns nicht nur drei neue Mikrofone zu Gast, sondern auch haben wir heute zwei Gäste da. Einer davon hat letztens, als wir uns kennengelernt haben, schon die Messlatte sehr hochgelegt mit dem Satz, ich mache den längsten Podcast. Und jetzt glaube ich es aber auch, denn seine Frau ist nämlich auch dabei. Also heute haben wir nämlich zu Gast Sarah N. Tietjen und Tobias Tietjen vom Atelier Tietjen. Schön, dass
herzlich
ihr beide
willkommen.
Zusammen da seid.
Danke für die Einladung.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Sehr gut. Wir können es ja gleich thematisieren. Erst war der Tobias eingeladen und dann haben wir aber gemeinsam beschlossen, dass es super smart und super schön ist, wenn die Sarah Ann auch dabei ist. Die war sich aber am Anfang nicht ganz sicher. Magst du noch mal kurz sagen, warum du dann doch gekommen bist oder warum du erst Skrupel hattest?
Ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, der gerne vor anderen spricht und persönlich wird. Und ich habe mir ja alle Folgen im Voraus angehört. Und das war schon auch ja teilweise recht intim. Mhm. Und da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt tatsächlich. Habe aber ein paar Nächte drüber geschlafen und dachte, naja, aber es ist ja auch eine coole Chance, mal vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen oder mal meine Meinung zu bestimmten Themen sagen zu können. Und ich habe auch einfach auf euch beide Bock gehabt.
Schön.
Danke.
Tobias, kannst du dir vorstellen? Tobi.
Bitte, ja?
Tobi.
Kein Problem, Antonia.
Antonia. Kannst du dir vorstellen, was das für Themen sind, mit denen sie gerne aufräumen möchte?
Ich glaube, für Sarah ist das oft schwierig, dass ich eher so der Part von uns beiden bin, der gerne auch in der Öffentlichkeit steht und gerne seinen Senf zu gewissen Themen dazugibt und auch dadurch, dass ich viel länger in diesem Business tätig bin und damit auch so durch gewisse Dinge auch schon in der Öffentlichkeit stand, irgendwie oft präsent war, ist das für sie einfach eine tolle Möglichkeit, jetzt irgendwie auch mal was dazu zu sagen, beziehungsweise dass es nicht nur primär um mich geht, sondern dass es um uns als Tätowierer-Paar oder Kolleginnen-Team, sonst was geht.
Mhm. Also genau. Die Lehrzeit ist vorbei. Also ihr seid nicht Lehrer- und Lehrlingsverhältnis, sondern
die habe ich offiziell beendet, ja.
Wie lange war das?
Und das war, manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass es gar nicht so lange war, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich ihr sicherlich immer noch als Mentor, wenn man das so will, zur Seite stehen kann und immer noch Sachen sagen kann und sicherlich viel mehr Erfahrungswerte habe und das auch vielleicht auch immer haben werde. Aber dass ich dachte, dass die reine Theorie und das technische Know-how ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Also warum soll man dann noch aus so einer Demut heraus diesen Azubi-Status weiter aufrechterhalten?
Ja, vor allen Dingen als Paar.
Genau, also ich wäre ja auch nichts, das hat ja nichts mit irgendwie, du bist jetzt da und ich bin hier oben und wir halten das jetzt so, behalten das jetzt so bei, damit du schön weiter demütig bist.
Ja.
Genau, sondern unter sich Liebenden muss man ja irgendwie nichts hinterm Berg halten. Also das, mir war es ja auch irgendwie ein Bedürfnis, sie dann irgendwie auf so eine, also auch für ihr Selbstwertgefühl irgendwie sie da hochzuheben so und das dann auch so.
Mhm.
Ja, und dann aus der Pflicht auch raus zu sagen.
Ja. Sarah, kannst du ganz kurz mal den Tietjen Kosmos sozusagen erläutern? Also ihr habt das Studio zusammen.
Ja, wie man es nimmt. Ne? Tobi hat das Studio ja vor fünf Jahren eröffnet. Und ich bin jetzt 2 Jahre dabei.
Und ihr seid aber auch schon länger zusammen als Paar.
Ja, das sind jetzt 4 Jahre.
Und verheiratet seit einem.
Korrekt. Nicht ganz, fast.
Im September 1 Jahr, genau.
Okay, und ihr seid zu zweit in dem Studio oder sind noch andere dort?
Genau, also wir, als wir gestartet haben oder als ich gestartet habe, war ich zwar allein in dem Studio, aber ich hatte immer regelmäßige Gasttätowierer, auch Leute, die so 2 Wochen im Monat da waren oder 1 Woche im Monat über mehrere Monate hinweg. Und ich hatte, glaube ich, insgesamt so 40 Gasttätowierer vielleicht aus Deutschland, international, genau, und auch wiederkehrende Leute. Und seitdem Sarah dabei ist, hatten wir auch einige Gäste, aber wir haben uns dann irgendwann darauf beschränkt, weil wir nur 2 Arbeitsplätze haben. Das heißt, einer muss immer frei sein dann in dem Moment. Das war natürlich meistens dann Sarahs Platz, weil sie noch nicht so ausgelastet war wie ich. Und dann haben wir uns irgendwann darauf beschränkt, dass wir wirklich nur noch persönliche, also Gäste, die irgendwann zu Freunden wurden oder Freunde, die Tätowierer, Tätowiererin sind, einladen und so diese Community in dem Laden irgendwie so klein wie möglich halten. Ne? Hm. Genau.
Ja. Sarah, du hast vorhin gesagt, da haben wir uns vorher darüber unterhalten, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, dass der Tobias dir seine Skizzen schickt oder seine Arbeiten vom Tätowieren, du ihm aber nicht unbedingt immer deine. Mhm. Weil?
Das hat Gründe.
Warum schickt er denn, nämlich, warum denkst du denn, schickt er dir seine?
Ja, weil weil er sicherlich die Bestätigung haben möchte, dass das super ist, was da gezeichnet wurde. Mhm. Und ich mache
ein bisschen als Ansporn manchmal.
Ja, das weiß ich, aber das hast du mir noch nicht gesagt.
So. Wie für sie als Ansporn?
So, ja, so.
Ist ja auch schon frech. Guck mal, was ich kann.
Ich fange heute wieder den ganzen Arm an. Boah, krass. Und was machst du denn heute? Und um das so als so nicht als Battle zu sehen, das auf gar keinen Fall, sondern so als so, dass ich ja auch bei dir daran teilhaben möchte. Also manchmal ist das zum Beispiel, ich verlange jetzt nicht so mentormäßig, dass sie mir jede Tätowierung auch fertig dann zeigt. Ne? Also manchmal packt sie ihre Kunden dann irgendwie ein und macht ein Foto und dann ist das auch weg und dann sage ich so, ich habe gar nicht gesehen, was du heute gemacht hast oder so. Ne? Und das muss ja auch nicht immer so sein. Sebastian kennt das bestimmt ja auch irgendwie aus seiner Studiozeit, dass man nicht immer jeden Tag die Arbeit vom anderen sieht. Mhm. Genau, aber manchmal will ich da auch so, na, und was hast du? Also, so dieses.
Du willst Austausch sozusagen.
Ja, genau.
Ja, aber wir haben ja schon relativ viel Austausch. Wir arbeiten zusammen. Wir wohnen zusammen. Wir unternehmen ziemlich viel zusammen. Also das ist jetzt nicht zwingend eine böse Absicht, dass ich ihm die Zeichnung nicht zeige, aber ganz oft ist es eben auch so, dass er ja auch nun mal mein größter Kritiker ist und eigentlich auch.
Aber auch
immer
dein größter Fan.
Auch immer was auszusetzen hat.
Glaubst du, das ist eher so symptomatisch, dass er einfach immer was auszusetzen hat und danach sucht, was zu sagen? Oder würdest du sagen, das ist immer total konstruktive Kritik und das hilft dir immer weiter und das ist.
Nee, das hilft mir eigentlich relativ selten weiter tatsächlich, weil er ganz oft auch die Kritik nicht begründen kann. Das war von Anfang an tatsächlich das Problem, als ich die Ausbildung im Prinzip angefangen habe und er immer versucht hat, mir die Zeichnung zu erklären oder zu erklären, was an den Zeichnungen nicht gut ist, aber er konnte nicht erklären, warum. Und das war für mich immer total problematisch, weil ich brauche eine Begründung.
Mhm. Aber Ausbildung ist ja in dem Moment auch so ein großes Wort. Also ich hatte ja auch keine Anleitung dafür oder so, ne? Also wie macht man das? Und dann sagt man manchmal so, das stimmt irgendwie nicht und das sieht irgendwie, ja, wie begründest du das? Also ja. Du weißt es ja manchmal selber nicht und dann guckt Sarah ihre Skizzen von vor einem Jahr an und denkt so, oh Gott! Also so, ja, jetzt weißt du jetzt, was ich damals meinte? Ja, irgendwie schon. Also so, das kann man manchmal nicht so in Worte fassen.
Ja, es ist ein Unterschied zwischen so Kritik und konstruktiver Kritik. Ich meine, den Fehler zu erkennen ist leicht, aber den dann zu benennen und eine Alternative zu geben. Ich finde das auch mit diesem Kritik ist auch eine schwierige Sache. Wenn du kannst ja auch den Drive oder du kannst auch den Enthusiasmus rausnehmen, wenn du die negativen Aspekte nennst und jemanden verunsichern oder du lobst, oder das andere Extrem ist, jemanden zu Tode loben und dann total kritiklos werden zu lassen. Da irgendwie einen Mittelweg zu finden, also ich kenne das von Franzi auch, ich habe früher dazu, also ich sehe erstmal nur negative Sachen und sehe die positiven gar nicht, aufgrund meines Charakters. Und dann stelle ich fest, dass das destruktiv ist, dann, ne? Dass der andere immer kleiner wird oder immer ängstlicher und da halte ich mich jetzt auch zurück.
Oder wenn man sein eigenes Tempo oder seinen eigenen Anspruch an gewisse Dinge immer auf den anderen projiziert, so nach dem Motto, weißt du eigentlich, dass ich da, also bei Franzi und dir kann man es wahrscheinlich nicht so direkt vergleichen, weil ihr nicht beide denselben Beruf ausübt.
Genau, da kannst du ja Kinder
aber bei, geben. Schon, aber im Zeichnen oder im Tätowieren ist es natürlich immer so, haha, weißt du eigentlich, wie ich habe früher Tage und Nächte und stundenlang daran gesessen und ne, und das sollte dir mal ein Beispiel sein, aber so läuft es halt auch manchmal, also nicht bei jedem und vielleicht auch mittlerweile einfach nicht mehr. Und da muss man auch sich, also das fand ich ganz gut, was Sebastian gesagt hat, dass man manchmal aus Versehen jemanden mit, also man denkt, man baut denjenigen vielleicht durch Kritik auf oder spornt denjenigen an, aber vielleicht schüchtert man ihn auch nur ein oder ja.
Ja. Kritisierst du ihn? Also trotz, selten. Auch wenn er dir was schickt?
Selten. Also wenn ich das mal tue, da hatten wir jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, hatten wir das einmal, da ging es um eine Zeichnung und ich habe gesagt, das kann ich nicht so gut erkennen. Also das ging um ein Foto und das sollte als Tätowierung gezeichnet werden und ich sah jetzt nicht so die Ähnlichkeit und habe das ja im Prinzip ein bisschen kritisiert. Da war auch erstmal eine halbe Stunde die Laune flöten.
Aber du guckst dann ja da drauf und denkst so, warum denn nicht?
Ja, aber so ging es mir ja auch immer. Ich habe ja auch immer auf meine Zeichnung geguckt. Ja. Aber warum denn nicht? Was stimmt denn da jetzt nicht?
Und es gibt ja auch noch einen Teil und ich finde gerade in der Stilrichtung, die ihr macht, also du bist ja auf, machst ja neotraditionell. Im weitesten Sinne, wenn wir dem überhaupt ein Etikett geben wollen.
Willst du dem ein Etikett geben oder meintest du
das? Ich glaube, es ist tatsächlich mehr traditional als neo-traditional.
Ich dachte mir, dass du es sagst.
Ich glaube, es ist so traditional sehr detailliert.
Ja, thematisch und detailtechnisch könnte es das neo-traditional Etikett bekommen. Aber jetzt mal egal, welches Etikett es hat, da ist ja noch viel Kunstfreiheit drin. Und auch bei deinen Sachen, Sarah, ist es ja... Vieles ist ja auch subjektiv, ne? Also kann man jetzt bei einem Krebs dann sagen, ne, das ist falsch, die Schere ist bei dem Krebs immer so und so. Oder ist es nicht auch künstlerische Freiheit? Und deswegen kann man vielleicht gar nicht so richtig inhaltlich an, man kann eigentlich nur noch technisch korrigieren, weil man ja auch die Freiheit dem anderen geben will. Naja, bei ihr sieht ein Krebs halt so aus und könnte ja auch in einem späteren Verlauf des Künstlers ein Key-Ding sein, dass die so aussehen, die Krebse sozusagen oder was auch immer. Ja. Und eigentlich kann man es nur technisch und später als Tätowierung wahrscheinlich korrigieren und kritisieren.
Das ist ja auch bei diesen ganzen Convention-Jury-Kram auch so, was ist ja Geschmack. Also du kannst ja eigentlich nur das Handwerk kritisieren, also Schattierung, Linie, aber wie jemand was zeichnet. Es sei denn, das ist ja fotorealistischer Anspruch oder Porträt, dann kann man schon sagen, sieht eher aus wie der Fadi als die Mutti.
Ja, also man sieht
was
auch
mir immer passiert ist.
Wirklich?
Man sieht auch mittlerweile immer mehr Beispiele, wo auch so Gesetze, die wir vielleicht noch gelernt haben oder außer Kraft treten. Ne? Also das Gesicht muss immer nach innen gucken oder so Kleinigkeiten. Ne? Es dürfen nicht 4 Rosen sein, sondern immer 1 oder 3 oder also so ästhetische Grundsätze, die ich noch so mitbekommen habe und auch an die ich mich auch immer krass halte in meinen Designs, die werden ja ganz oft auch völlig außer Kraft gehoben und man findet die Tätowierung, die man bei Instagram sieht, ja trotzdem total geil und denkt so, eigentlich ist das alles anders, als ich es machen würde und überhaupt nichts in der Form irgendwie, aber ja,
gibt's
man findet es ja trotzdem gut.
Gibt es ein Konkurrenz-Ding im Laden bei euch oder finden die einen Kunden zu Sarah oder zu dir oder gibt es auch die unangenehme oder so stelle ich es mir unangenehme Situation, du hast keine Zeit mehr, dann könnte Sarah machen? Sie nickt.
Also ich glaube, dass es am Anfang so war, dass viele Stammkunden von mir sich von der Sarah tätowieren lassen haben, um es mal anzutesten, um ihr auch den Support zu geben, um so ein bisschen die Loyalität uns als Paar gegenüber auch oder so irgendwie, also viele so, ah ja klar, ey, wenn die jetzt anfängt, dann lasse ich mir auch mal was machen, was ja total schön war und viele Leute haben dann auch gesagt, ja, jetzt gehe ich öfter zu ihr oder jetzt können wir ja das untere Bein nur von Sarah machen oder so, also das gab's schon und durch die Differenz von unseren Wartezeiten ist es oft so, dass wenn Leute spontan anfragen, dass es dann oft einfach zu Sarah rübergeschoben wird, sage ich jetzt mal so blöd. Und auch viele Anfragen, es gab schon viele Anfragen für andere Projekte auch oder Sachen, die, wo ich dann gesagt habe, ich kann das nicht bedienen gerade oder ich möchte es auch nicht mehr bedienen, aber es bleibt ja in der Familie, wenn es unter dem Deckmantel Atelier Tietchen immer noch stattfindet. Und guckt euch doch mal ihre Sachen an und vielleicht kann sie das machen.
Machst du die Sachen, die ich bei Instagram gesehen habe, oder machst du alles?
Also nicht alles. Tobi schiebt mir hier die ganze Zeit das Mikro vor die Nase. Dabei ist er derjenige, der nämlich die ganze Zeit weit weg vom Mikro redet.
Aber es ist gut, wenn ihr euch beide immer wieder das Mikro einfach hinschiebt, dann ist es perfekt, würde ich sagen.
Ihr könnt es auch ausdiskutieren, dann übernimmt einer.
Boah, ich muss mir eine Decke oder ein Kissen unter den Po machen, weil ich klebe komplett.
Ja, ich auch.
Guck mal.
Ist das so ein Popo?
Ist ein bisschen wett.
Ist es komplett nass?
Geht das also mit dem Kissen?
Kunstleder. Ims-Chair-Replikate sind.
Kann man keine echten Vidra-Stühle, wie wir Neues gehört haben.
Genau. Ich leg Wert auf Kunstleder, ob das nur echt.
Also ja, das ist ja Vijan. Genau. Sarah, nochmal.
Ja. Nein, ich bediene natürlich nicht alles. Also das, was ich technisch umsetzen kann, was ich mir zutraue, und das ja. Aber natürlich jetzt kein Porträt oder.
Nee, weil ich meinte ja erst so kleinere Walk-ins, die sich jetzt Unendlichkeitsschleife oder sowas,
naja,
was jetzt
klar.
Nicht nur sowas macht.
Ja, alles das, was man moralisch auch vertreten kann, ne, und über 18 und fünfmal drüber gesprochen, willst du das wirklich? Und ne, hat vielleicht auch, wenn das irgendwie ein bisschen feiner tätowiert wird, weil das ja auch gerade bei den jüngeren Mädels, sag ich mal, relativ gefragt ist, dann erzähle ich schon auch, dass das unter Umständen auch in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so schicki sein kann oder so, ne? Aber alles, was ich moralisch gut vertreten kann und technisch umsetzen kann, das mache ich, ja.
Aber du bist, also ich finde, man sieht jetzt schon bei Instagram, dass du auch einen Stil hast, deinen. Du machst jetzt nicht, also auch nicht scheinbar alles, oder? Du lädst nicht alles hoch.
Nein, das nicht, auf jeden Fall. Weil ich möchte ja natürlich, wie jeder andere wahrscheinlich auch, die Sachen gerne präsentieren, die ich eben von Herzen gerne mache, ne? Mhm. Und die irgendwie aus meiner Feder entsprungen sind. Und vor allen Dingen eben Wanna-Dos. Also das ist ja immer so mein, das tätowiere ich auch einfach am liebsten.
Okay.
Weil da bei der Zeichnung stelle ich mir im Prinzip schon vor, wie das auszusehen hat. Und weiß auch, wie das dann zu tätowieren ist. Mhm. Und habe hinterher einfach auch ein schönes Ergebnis. Und das zeige ich natürlich auch. Mhm. Also einen Schriftzug poste ich auch hin und wieder mal irgendwie in den Stories oder so. Aber jeder, der irgendwie bei uns anfragt, der weiß, dass ich das natürlich dann auch mache.
Ja. Ne? Was hast du vorher gemacht?
Ich war 5 Jahre im Außendienst, im Vertrieb für einen bekannten Energy Drink.
Aha.
Den Energy Drink.
Den Energy Drink. Obwohl, das teilt sich ja heutzutage ein bisschen.
Ja, mittlerweile, ja.
Ist jetzt nicht mehr ganz so eindeutig, aber ich. Nee. Ich meine zu wissen, was du meintest. Ja.
Genau, okay. Und für Spirituosen.
Ja.
Genau.
Und dann wart ihr aber schon ein Paar und dann hat Tobias dich gefragt, Tobi.
Oh, wollt ihr die Geschichte hören?
Ja,
ich möchte nicht die ganze Story.
Die Kennenlern-Geschichte? Die
Kennenlern-Story ist der Shit, glaub
ich. Nein.
Mir.
Ist der Podcast dann damit voll? Also wolltest du damit auf 3 Stunden
und ich glaube
mit der Story?
Dass das nicht so.
Wahrscheinlich kennen auch alle Kunden von uns, die jetzt heute zuhören, kennen die Story schon.
Ja, nee, dann nehmen wir sie nicht. Dann interessiert mich mehr, wie der Moment war, als er dich gefragt hat, ob du Tätowiererin werden
ich
möchtest.
Ich weiß noch tatsächlich genau. Also ich bin ja wegen Tobi nach Hamburg gezogen, aus Frankfurt. Und hatte mit dem Umzug auch gleich einen neuen Job in Hamburg, auch wieder im Außendienst. Und ich weiß noch, dass ich glaube, das war 4 Monate oder so, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, glaube ich, also ungefähr.
April bis August, ja.
Da haben wir abends in der Küche irgendwie 1, 2, 3, 5 Drinks gehabt und haben ganz lange darüber gesprochen, sind auf dieses Thema Tätowieren gekommen und was Tobi sich auch so für die Zukunft vorstellt vielleicht. Und er hatte ja auch hin und wieder mal überlegt, ob er vielleicht jemanden ausbildet. Kommen ja auch hin und wieder ein paar Bewerbungen reingeflattert. Mhm. Und dann war die Überlegung, ob man das nicht vielleicht zusammen als Paar macht.
Ja. Und dann hast du gedacht?
Und dann habe ich gedacht.
Also irgendeine Ambition muss es ja vielleicht gegeben haben, dass du zeichnen konntest oder irgendwas.
Naja, es wäre jetzt gelogen. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe schon immer gezeichnet von klein auf. Also ich habe gezeichnet, aber das hat sich auch irgendwann verlaufen. Ich bin früh ausgezogen zu Hause, habe immer irgendwie viel gearbeitet, um Miete zu bezahlen und so weiter. Und also es wäre mir jetzt völlig fern gewesen, jemals dran zu denken, eine Ausbildung zur Tätowiererin zu machen. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich da ansetzen soll. Das war auch eine ganz fremde Welt, mit der ich ja so gar nichts zu tun hatte, außer dass ich mich habe tätowieren lassen. Mhm. Und das war im ersten Moment schon ja, eine Überlegung, die gut bedacht sein musste, einfach auch, weil wir ein Paar sind. Und wir waren frisch zusammen. Ich bin nach Hamburg gezogen für ihn. Man weiß ja auch nicht, wie das funktioniert, wenn man zusammen arbeitet.
Ja.
Also großes Thema. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir probieren das. Und wenn wir aber merken, dass die Beziehung daran kaputt geht oder das nicht schafft, dann lassen wir es auch wieder.
Gab es zwischendurch den Moment?
Die Frage wurde auch schon. Also die Verantwortung war immer bei mir. Also es hieß immer, wenn du sagst, das geht nicht mehr, dann geht das nicht mehr und auch ohne Wenn und Aber. Also das, ich hätte das zu jedem Punkt entscheiden können, sie natürlich auch so, aber ich hätte immer die letzte Leine quasi ziehen können oder die Notbremse quasi. Mhm. Und das war so, also ich habe Sarah eigentlich ja nur deswegen gefragt, weil ich gemerkt habe, wir waren schon vorher im Urlaub. Meine Eltern haben so ein, oder meine Mama und ihr Mann haben so einen Dauercampingplatz an der Ostsee.
Oh,
so richtig
geil.
Cheesy. Ja. Und da sind wir im Sommer 2017 mal so 1,5 Wochen gewesen, um so völlig abzuschalten. Also wirklich so, wir haben Handy zu Hause gelassen und so. Also komplett ohne irgendwas. Und habe ich total viel gemalt und Sarah hat dann halt auch irgendwie mal so ein bisschen rumgekritzelt und so. Und das war jetzt nicht, also wo man dachte so, oh krass, du zeichnest du schon immer heimlich oder so. Aber es war trotzdem so, okay, die versteht das irgendwie schon so ein bisschen. Und die, also das wurde wirklich so von Zeichnung 1 zu Zeichnung 4 war da so ein krasser Sprung schon, wo man dachte so, okay, wenn man dir das einfach und strukturiert erklärt, wie gerade traditionelle Tätowierungen funktionieren, dann ist das jetzt nicht fernab des Möglichen, so war es eher.
Ja.
Und dass ich dann irgendwann gedacht hatte, nachdem ich schon mal so zwei Mädels bei mir im Laden hatte, die so eine Art, ich würde jetzt mal so ein Praktikum gemacht haben oder mal so reingeschnuppert haben, habe ich irgendwie gedacht, naja, es wäre das Sinnigste, sie zu fragen, ob sie das machen möchte, weil sie wird erstens wahrscheinlich, solange wir zusammen sind, auch bei mir oder mit mir zusammen arbeiten. Man kann sein Wissen ungefiltert weitertragen. Man muss irgendwie, also man hat da so eine andere Kontrolle drüber, als wenn man heutzutage jemanden ausbildet, der sobald er zwei Linien ziehen kann, sagt, ja, dann mache ich mal meinen eigenen Laden auf. Ne?
Ja.
Also nicht wie in den 80ern, wo es auf die Fresse gegeben hat, wenn du das gemacht hast, sondern einfach so eine Verbindlichkeit schaffen, die es ja heute also gerade Leute, die in dieses Tattoo-Business rein wollen, also welchen Vorteil habe ich denn da von jemandem mein Wissen, was ich mir hart erkämpft habe, weiterzugeben? Und als ich sie dann quasi gefragt habe, war es irgendwie mir relativ schnell klar, dass Sarah ziemlich viel Ambition und Ehrgeiz zeigt. Also sie war super lernfähig und super akribisch dabei. Also ich habe dann irgendwann gecheckt, jemand, der vielleicht 50% mehr Talent hat, aber dafür faul ist, würde mir viel weniger nutzen als jemand, der vielleicht auch schon, also seit seinem 15, also seit 15 Jahre vorher schon in einem normalen Berufsleben war und sich auch in ein Team einfügen konnte, Sachen sehen konnte. Es geht ja auch, wenn du in so einen Tattoo-Laden reinkommst, auch wenn wir nur ein ganz kleiner Betrieb sind und im Prinzip ja noch nicht mal ein Street-Shop im klassischen Sinne, aber jemand, der sieht, da steht noch eine Tasse rum, die nehme ich mal mit nach hinten. Oh, der Drucker ist noch an, den mache ich mal aus. Also so Kleinigkeiten, die gar nichts mit dem Tätowieren zu tun haben, die aber einen Arbeitsalltag und ein strukturiertes Zusammenleben oder Zusammenarbeiten maßgeblich erleichtern, das war mir irgendwie wichtig. Und alles andere kommt dann von alleine irgendwie.
Mhm. Ja, aber genau deswegen müssen wir ja mit super vielen Vorurteilen kämpfen, ne? Weil mit Sicherheit einige Kollegen der Meinung sind, man hat sich ins gemachte Nest gesetzt oder man hat sich's vielleicht einfach gemacht oder weiß ich nicht, das war vielleicht sogar mein Ziel oder so, ne? Aber das stimmt alles auf jeden Fall nicht. Aber es ist nicht so, wie Tobi gerade gesagt hat, er hatte schon immer überlegt, noch jemanden mit in den Laden reinzunehmen, aber auch die Angst heutzutage, dass derjenige nach kurzer Zeit einfach wieder weg ist, ist halt groß, ne? Also das sieht man ja auch ständig. Im Moment.
Warst du denn jemals direkt konfrontiert mit diesen Vorbehalten? Also ich habe ja oft auch mit Daniel die Diskussion eben, und ich kann die auch verstehen, weil man hört es natürlich immer, obwohl ich jetzt selber diese persönliche Denke überhaupt nicht habe, so dieses, also ich finde es total absurd, dass es überhaupt das Vorurteil gibt, jemand könnte wegen eines möglichen Jobs mit jemandem zusammenkommen, um dann diesen Job zu ergreifen, das finde ich relativ
Sebastian abstrus. Hat gefragt, wie man sich einen Tätowierer angelt, ne?
Ja, genau. So, und das finde ich total strange, aber weil es ja, und du hast ja vorher auch einfach einen anderen Beruf gehabt, deswegen finde ich das auch total strange, also außer man ist halt vielleicht 17 und will unbedingt einen Tätowierer sich angeln, okay. Aber man setzt ja auch eine Beziehung aufs Spiel, möglicherweise, ne? Und es ist ja jetzt wahrscheinlich auch bei euch nicht nur, wir kamen nämlich von der Frage, ob es schon den Moment gab bei euch, dass es kurz davor war zu sagen, langsam wird es nicht mehr cool.
Ja. Also es gab so ein paar Schlüsselmomente natürlich. Also ich kenne ja auch die Zeit, wo man noch in einem Studio gearbeitet hat mit anderen Kollegen, die einem gleichgestellt waren oder über einem waren, wo man sich arrangieren musste oder wo es irgendwie man Probleme mit nach Hause nimmt und wochenlang zu Hause sitzt und denkt so, oh Mann, ey, das lasse ich mir morgen nicht mehr gefallen und da sage ich mal was und dann haut man doch nicht auf den Putz und dann wird aus einer Mücke ein Elefant irgendwann. Und das gibt's ja zwischen einem, also zwischen Partnern nicht. Wenn irgendwas an dem Tag nicht in Ordnung war, dann wird das an dem Abend ausdiskutiert. Also was anderes gibt's ja nicht. Wir gehen ja nicht ins Bett.
Ja.
Und also ohne, dass das aus dem Weg geräumt wird. Also klar stauen sich da auch mal Sachen an, aber wenn ich irgendwie vor einer Kundin von ihr irgendwie sagt so, ja, gestern war der Müll aber auch wieder nicht draußen oder irgendwie sowas, ne, dann wird das ja in der Küche spätestens
zwischen 5 Stunden später
wird gesagt so, ey, was hast du mich denn da gerade so bloßgestellt, ey, tut das Not so? Also sonst wäre das so, ja, war halt ein blöder Spruch, aber fertig so. Und zwischen Partnern wird es direkt immer auf den Tisch gebracht und das ist auch das Positive.
Ja.
Also viele haben immer am Anfang gesagt so, oh, seid ihr euch sicher, als Pärchen zusammenzuarbeiten? Wisst ihr, was das für ein Risiko ist? Ich so, ja, aber wisst ihr auch, was euch allen angeht, dass ihr nicht zusammenarbeitet? So, wir können den Karren jetzt zusammenziehen und wir haben doppelte Manpower und wir können jeder, wenn wir abends nach Hause kommen, weiß der andere immer genau, wie er sich gefühlt hat und was da gerade das Problem war. Das muss man dem anderen nicht noch lange erklären oder so. Also wir sind ja, das ist ja schon eine ganz, also eine super krasse Verbundenheit, die auch, ja, genau.
Es ist ja auch, wenn du als Tätowierer, die meisten sind, du ja auch, hast ja selber gesagt, Workaholic, man sieht sich auch extrem wenig, wenn du jetzt ganze Woche arbeitest. Ist ja für die Partnerschaft wahrscheinlich auch eher förderlich oder fördert den Wachstum, mal Reibung zu haben und nicht nur den Feierabend zu verbringen und den Urlaub oder das Wochenende, so könnte ich mir vorstellen. Was ich jetzt so, habt ihr eine Fassade im Laden? Also, dass ihr dann praktisch, seid ihr zu Hause anders als im Laden? Versucht ihr da irgendwie, redet ihr offen im Laden? Also, streitet ihr euch im Laden oder sowas? Oder versucht ihr schon professionell?
Ich bin, glaube ich, im Laden weitaus ernster, als ich zu Hause bin und weitaus professioneller.
Stimmt das, Sarah?
Also zu Hause bin ich schon auf der Kasper.
Nee, im Laden bist du nicht der Kasper?
Ja, nein, doch, das vielleicht ist aber
schon. Ihr könnt euch ja gegenseitig einschätzen, vielleicht ist das sinnvoller.
Nee, also ich glaube, es gibt schon, das ist ja auch menschlich, es gibt schon sicherlich Momente, wenn irgendwas im Argen ist zwischen uns oder so, oder irgendwie eine Situation oder der eine hat schlecht geschlafen oder wie auch immer, dass man das im Laden vielleicht auch mal spürt als Kunde. Das kann natürlich vorkommen, die Garantie kann ich nicht geben, dass ich jeden Tag 100% professionell ein Lächeln auf die Lippen zauber und immer gut gelaunt bin. Ist halt nun mal nicht so, ne? Kann auch mal anders sein. Und es kann auch mal sein, dass die Kunden das dann spüren, dass vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass wir beide nicht die beste Laune haben oder der eine irgendwie was beschäftigt oder so. Mhm. Aber ich sag mal, der größte Teil ist dann schon so, dass wir versuchen, möglichst professionell und also zu sein und den Kunden einen schönen Tag zu bereiten.
Mhm. Wobei viele von unseren Kunden uns auch, also wir haben eine sehr große Stammkundschaft, würde ich sagen, aber auch Leute, die uns noch nicht lange kennen, sind bei uns, ähnlich wie hier bei Sebastian, schnell so in so einem persönlichen Umfeld, dass wir das auch oft lange nicht hinterm Berg halten können. Also ich habe da manchmal, also oft bin ich es, der dann echt schlechte Laune hat manchmal am Anfang und irgendwie die erste Stunde auch echt so sehr abgeklärt ist und irgendwann muss ich dann da auch mit raus und dann erzähle ich es einfach dem ganzen Raum und dann lachen alle und dann reden alle zusammen über das Problem und dann ist auch wieder gut so. Also das, ich bin da eigentlich so typisch Waagemann, wie du jetzt sagst. Also sehr harmoniebedürftig und ich möchte eigentlich immer, dass eine gute Stimmung im Laden herrscht und dass alle auch sich untereinander unterhalten und dass die Kunden untereinander gehen, oh, was bekommst du heute und erzähl mal und so. Wir haben ja immer höchstens Also wir sind immer höchstens zu viert gleichzeitig, also zwei Kunden, Kundinnen und wir beide. Und ich finde das schon schön, wenn da auch so über Kreuz und Interaktion stattfindet.
Also ihr seid in einem Raum.
Ja, und der Raum ist auch gar nicht so groß.
Ist ja krass. Ja, ihr macht also wirklich krass.
Der Raum ist vielleicht tatsächlich ein bisschen größer als die Tätowier-Ecke hier vom Sebastian, wer das kennt.
Ja.
Und es geht halt easy so, dass zwei Liegen in jeder Position da stehen können. Aber es ist trotzdem
gemütlich.
Gemütlich, genau. Und es ist auch so, dass wir, deswegen haben wir auch immer gesagt, dass wir nur noch Gasttätowierer oder Tätowiererinnen holen, die wir persönlich gut kennen, weil es einfach in unserem Laden, wenn da irgendjemand, also wenn da, das tut ein Zahn weh, ist die ganze, also hast du ein Loch im Zahn, tut die ganze Fresse weh, ne? Also, wenn da ein faules Glied irgendwie drin ist, dann funktioniert das nicht. Und man muss so sehr, trotzdem sehr intim und persönlich, und das möchte ich auch eigentlich so beibehalten.
Ja, das war der Grund für die Frage, dass wenn jetzt so Streitigkeiten kommen, ob das jetzt bis zum Feierabend gewartet wird und dann praktisch diese Stimmung so ein bisschen
geht nicht.
Reserviert ist, oder ob man dann sagt, ey, scheiß drauf, wer das jetzt hier mitbekommt, ich muss es jetzt klären. Und also ob, wie transparent ihr seid in eurer Partnerschaft, war eigentlich mein Ziel.
Aber ja, das wird dann vielleicht mal hinten in der Küche kurz ausdiskutiert. Dann wird sich, naja, genau, es gibt eine Küche und dann diskutiert man da vielleicht gerade mal drüber, dann nimmt man sich in den Arm und dann ist auch wieder alles gut, ne?
Ja. Also es gibt schon Sachen, die
sofort besprochen werden? Ja. Naja, klar, wenn jetzt gerade der Tag erst angefangen hat, habe ich ja auch keine Lust, da bis abends zu warten.
Ja.
Ja.
Also ihr habt die
Möglichkeit. Aber es hört sich jetzt nicht so, also es soll sich jetzt nicht so anhören, als würden wir uns ständig streiten. Ja.
Aber es gibt auch mal so Situationen, wo ich dann irgendwann irgendwie merke, dass ich mit irgendwas über die Stränge geschlagen habe oder irgendwie das zu weit ging. Und dann sage ich auch manchmal vor dem Kunden so, Schatz, das war gerade nicht so gemeint, nicht, dass du mich falsch verstanden hast. So, ja, ja, okay. Und dann weiß ich auch so.
Ja. Ja.
Das passt. Nee, aber ich mein, so oft schreien wir uns tatsächlich nicht.
Nee, also nein.
Aber es lässt sich halt schwer, also darüber zu reden, wie harmonisch ihr seid. Ne? Also es ist natürlich für mich interessant, wie entstehen Streitereien oder und wie werden die wieder gelöst. Und das wollte ich jetzt eigentlich wissen, ob das dann transparent ist oder
hinten in der Gut, dass du es nochmal gefragt hast, zusammengefasst.
war das jetzt falsch für dich, oder?
Süß. Ich crunch jetzt hier mal so
ein paar. Erzähle jetzt.
Nee. Also du stellst die Frage, dann antworten die Gäste und dann sagst du nochmal, genau das wollte ich eben wissen, ob es eben so oder so ist oder ob es nochmal so ist. Wir sind auch wie ein Ehepaar.
Ja. Ihr klärt das auch immer direkt gleich,
auf
ne?
Auf jeden im Fall. Müssen wir sowieso, das machen wir auch über Instagram und so weiter. Wenn irgendwas blöd war, fragt einer, war das jetzt blöd? Habe ich zu forsch geschrieben? Habe ich zu spät geantwortet oder irgendwie so? Das ist aber gut.
Dann gib mir doch mal ein Zeichen, wenn wieder so eine Zusammenfassung
Würdest
kommt.
Würdest du mich ausbilden?
Habe ich dir schon beantwortet.
Würde er, hat er gesagt übrigens. Kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte fragen, Tobi, wann seit wie lange du denn tätowierst?
Ich tätowiere offiziell oder inoffiziell?
Mit allem inoffiziellen.
Inoffiziell tätowiere ich jetzt etwas mehr als 8,5 Jahre schon.
Mhm.
Und mein offizieller Jahrestag ist immer der 1.10. Also 1.10. diesen Jahres sind es dann 8 offizielle Jahre selbst, also mit Gewerbe.
Und inoffiziell?
Genau, 8,5 ungefähr.
Also 8,5 dann,
genau.
Okay.
Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich in einem Studio angefangen habe, schon tätowiert, wenn man das dann so nennen kann.
Ja. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber es wissen ja die anderen nicht. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe Kommunikationsdesign studiert, also Grafikdesign im klassischen Sinne. Und
wo?
An einer privaten Hochschule in Hamburg. Ja, ganz böse, ja.
Wir wissen,
böse,
wie private Hochschulen hier gehandelt werden im Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Da ist auch viel Wahres dran, dass man sich da zum großen Teil über Familie oder Studentenkredit oder was auch immer seinen Abschluss ein bisschen in die Tasche kaufen kann. Das stimmt sicherlich. Hat mir aber die Möglichkeit gegeben, mich nebenbei für andere Dinge zu interessieren. Also das Lerntempo in solchen privaten Hochschulen, das werden sicherlich viele Leute bestätigen, ist relativ lasch. Für meinen Anspruch war es relativ lasch. Und man konnte viel, also wenn man den Drive hatte, nebenbei noch andere Sachen zu machen, dann konnte man sich schon da krass ausleben. Und ich habe mich halt tätowieren lassen damals schon. Unter anderem auch von Sebastian das erste Mal damals, 2010. Und hab damals dann so eine Welt Zugang gefunden, wo ich dachte, oh krass, ey, hier zeichnet jeder alles selber und das, jeder hat so seinen eigenen Stil. Und mir ist dann natürlich immer gedämmert, dass wenn du Grafikdesign zu Ende studierst, dass du wahrscheinlich in irgendeiner Agentur landest. Also jeder fängt ja an, Grafikdesign zu studieren mit der Prämisse, oh, ich will irgendwann eine geile Plattencover machen, Partyposter, T-Shirts für geile Brands. So, die meisten Leute layouten den Otto-Katalog danach. Mhm. So. Und das dämmerte mir natürlich auch irgendwann, dass das so sein würde. Und damals wusste ich dann schon, ich will irgendwie mit dem Endkunden zusammenarbeiten, ich will alleine darüber entscheiden können, wie das Endprodukt vielleicht aussieht. Und so, geil, ey, wenn du Tätowierer bist, dann kannst du 50 Entwürfe machen und 50 Mal das Ding auch tätowieren. Und nicht wie als Grafikdesigner 50 Entwürfe machen, 10 kommen in die Abstimmung, 5 werden rausgeschmissen.
Und am Ende gewinnt das, was der Kunde gesagt hat.
Ja, und den letzten musst du noch mal ändern, genau so ungefähr. Ja, und das dämmerte mir dann irgendwann und dann dachte ich so, boah, geil. Und du hast immer diese, du schaffst ja auch einen Mehrwert als ein Flyer, der irgendwann in den Müll geschmissen wird. So. Und das war super spannend für mich. Und darüber habe ich dann so den Zugang irgendwie gefunden und habe dann natürlich, wie jeder, der in der Subkultur groß geworden ist, irgendwie viele Freunde gehabt, die gesagt haben, so, ja klar, ey, wenn du tätowieren kannst, sofort, ey, baller mir sofort ein Ding auf den Arm irgendwie. Und so kam das dann irgendwie und so habe ich dann den Zugang zu dem Ganzen gefunden.
Ich sage etwas super Kontroverses. Haltet euch fest. Nee, von außen betrachtet, ich habe dir das ja auch schon mal geschrieben, es ist ja richtig konzeptmäßig alles bei euch, ne? So von vorn bis hin, also von Ladeneinrichtung bis zur Spotify-Liste ist sozusagen alles Atelier Tietjen, ist ein richtiges Brand. Du sprichst ja auch in dem Wording von so bisschen Agentursprech manchmal, mehr als manche andere. Ist das, verhökerst du jetzt das Tattoo-Business als kommerzielle, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. So. Machst du jetzt Discount aus dem Tattoo-Business und holst es raus, gehörst du zu den Leuten, die es rausholen aus dem Milieu?
Überhaupt nicht. Mir wurde mal von jemandem gesagt, dass ich alles bin, was er an der normalen oder an der modernen Tattoo-Welt hasst. Und das hat mich ganz tief getroffen und ganz doll verletzt irgendwie, weil ich eigentlich den Anspruch habe, es eigentlich nicht so zu machen. Also klar möchte ich meinem Laden oder der Marke Atelier Tietjen, wenn du es so nennen willst, schon einen professionellen Touch verleihen und ich möchte schon, dass das durchorganisiert ist und möchte auch nicht, also ja, ich habe ein hohes Maß an oder nee, wie soll jetzt hätte ich das jetzt. Also ein hohen Anspruch an die Professionalität, ja, dieses Businesses, aber trotzdem weiß ich, dass am Ende, egal wie cool man das alles gestaltet und egal wie hip und fancy das alles ist, am Ende man eine Zeichnung machen muss, die man tätowiert und der Kunde muss zufrieden sein und der Wunsch des Kunden muss bedient sein oder der eigene künstlerische Anspruch muss bedient werden. Mhm. Das ist mir am Ende immer noch das Wichtigste. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt, es sind zwar nur 8 Jahre, würden manche sagen, aber es sind immerhin schon 8 Jahre. Also was hat sich in den letzten 3 Jahren allein in der deutschen Tattoo-Szene getan? Glaube ich auch, dass ich schon noch Zeiten mitbekommen habe, wo es schwieriger war, da reinzufinden. Also als ich angefangen habe zu tätowieren, gab es noch kein einziges YouTube-Video über Tätowieren. Mhm. Oder kein Tutorial. Und ich habe auch nicht so einfach Material tatsächlich bekommen damals. Ne? Also es war schon so ein also ich musste schon das richtig wollen. Ich konnte nicht zu meinen Eltern sagen, ich will Tätowierer werden. Das war nicht so cool damals. So, und ich glaube schon, dass ich weiß, dass viele Leute dafür sehr hart arbeiten mussten, dass ich es so leicht hatte.
Ja, das hast du schön gesagt. Aber es ist ja so, gegen manche andere, die wir auch schon hier hatten oder die man kennt, sozusagen ist es natürlich jetzt nicht die Regel, dass man nebenbei noch Biergläser-Design, Co-ops mit Bartpflegeprodukt-Companies oder wie auch immer hat, Red Dot Award-Beteiligung und so weiter. Das ist natürlich auch wegen deiner Vorgeschichte und wegen des Studiums vorher wahrscheinlich, ne, dass dich das auch interessiert, das weiterzuführen und diverser zu machen, als es nur zu kanalisieren in Tattoo-Business.
Und weil er ein kleiner Workaholic ist, auf jeden Fall ein großer Punkt. Und wenn er nämlich irgendwie nach 10 Stunden im Laden nach Hause kommt, dann hat er noch so viel Energie, dass er nicht weiß, wohin damit.
Oder ist es Anerkennung?
Ich glaube
auch.
Ich glaube, es ist eher so, dass ich das natürlich durch meine Vorbildung so ein bisschen mitbekommen habe, aber ich auch immer oder früh gedacht habe schon, dass man irgendwie außerhalb des Tätowier-Businesses versuchen muss, irgendwie so einen Raum von Ästhetik zu schaffen. Also ich arbeite ja zum Beispiel nur mit Firmen zusammen, die meinem Image oder auch meiner Kundschaft zuträglich sind. Und also zum Beispiel hatte ich mal eine Anfrage von der Sparkasse. Ich habe zwar mein Konto da, aber trotzdem habe ich die Anfrage abgelehnt, weil ich dachte, was habe ich mit der Sparkasse sonst zu schaffen? Das würde mir nicht also diesem Kosmos, den ich versuche zu schaffen, nicht zuträglich sein. Und viele meiner Kunden haben auch diese Produkte oder die ich gestaltet habe oder die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, schon vorher konsumiert oder kannten die schon vorher. Und das hat mir eigentlich nur dadurch, also mehr geholfen, irgendwie so diesen Namen zu festigen und auch so ein bisschen unabhängiger davon zu werden, also auch von Tätowier-Trends. Und das Business wird sicherlich in den nächsten Jahren auch nicht leichter werden. Und ich wollte da nicht nur auf eine Karte setzen. Und für mich war das so der Ausgleich, den andere vielleicht dann in Musik oder in freier Kunst suchen oder so.
Ja.
Wie ist der Unterschied, wenn du jetzt ein Bierglas designst oder eine Tätowierung, gehst du mit anderer Intensität ran oder ist?
Also ich habe immer diese ganzen Kooperationen, die ihr jetzt genannt habt, also da gab es ja schon diverse, sind immer unter der Prämisse stattgefunden, dass es nicht, also ich war kein Illustrator in dem Moment, der eine Zeichnung macht und am Ende eine Rechnung stellt, sondern es war immer die Bedingung, dass die Firma mit dem Tätowierer Tobias Tietjen zusammenarbeiten will. Also das ist schon eine Kollaboration ist und dass ich auch als Tätowierer namentlich genannt werde und das ist so eine Art Art Edition immer. Und das gibt mir natürlich dann so eine Bühne, die ich in der im Tattoo-Business in dem Moment nicht habe. Und so kann man ja auch so ein bisschen so eine Art Alleinstellungsmerkmal für sich dann schaffen. So, und das war.
Wieso hast du die nicht im Tattoo-Business?
Ich glaube, weil ich sowas mache, habe ich nicht im Tattoo-Business.
Also es ist schon ein Thema, was in deinem Kopf auch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich merke ja, du bist, also es ist nicht, das hast du schon öfter reflektiert. Ja, also sozusagen, wenn du das eine machst, macht man sich das andere zum Feind oder möglicherweise.
Genau,
oder
es ist ein Drahtseilakt.
Genau.
Es ist ein Drahtseilakt zwischen, auch so, also zum Beispiel kannst du ja wenig Leuten erzählen, dass du irgendwie mit 13 schon eine Subkultur gefunden hast und da irgendwie auch tief verankert warst und trotzdem jetzt aber mit dem Mainstream flirtest.
Ja.
Also es ist für viele unvorstellbar und auch so eine grenzt ja schon an Hochverrat für viele.
Mhm.
So, und das möchte ich aber, also ja. Also du hast jetzt eigentlich gefragt, ob es für mich schwierig ist oder irgendwie, ob ich damit ob mich das beschäftigt,
oder
dass ich vielleicht durch diese Sachen, durch diese anderen Aktivitäten vielleicht weniger Anerkennung in der Tattoo-Szene bekomme, als ich, wenn ich das nicht machen würde.
Ja.
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich das nicht machen würde, ob ich dann mehr Anerkennung in der Tattoo-Szene hätte. Das glaube ich gar nicht mal. Aber nee, weiß ich nicht.
Ich meine, es gibt ja in der Tattoo-Szene jetzt auch nicht wirklich, außer jetzt Preise bei einer Convention, es gibt ja kein Gremium, was irgendwie entscheidet oder was meinst du mit Anerkennung in der Tattoo-Szene? Wie nimmst du das wahr?
Das Gremium ist, glaube ich, Instagram.
Ah, okay.
Und wer wem folgt, wer mit wem abhängt, wer bei einem arbeiten möchte, wer.
Unter Tätowierern.
Ja.
Wer okay.
Genau, es läuft ja nur unter Tätowierern. Kundschaft feiert das ja total ab.
Ja.
Also die finden das ja super geil, dass jemand irgendwie sich so öffnet und nicht nur irgendwie in seinem Kämmerlein hockt und seine Zeichnung macht und dann auf Leute tätowiert.
Ja.
Also Kunden finden das total spannend und interessant. Aber es ist unter Tätowierern oft so ein bisschen so, ja, er schon wieder. So. Und manchmal weiß man nicht, ob das aus so einem so verstehe ich nicht oder finde ich nicht gut. Also ich weiß auch manchmal nicht, was da die Kritik dran sein soll.
Also ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Kunden. Die einen suchen wieder diesen Geheimtipp, also die wollen möglichst underground sein. Und eine andere Art sagt, schön, dass sie transparent sind. Also ich habe jetzt nicht die Erfahrung, dass alle Kunden es geil finden, wenn man transparent ist. So.
Nee, ich glaube, das ist genau was.
Also
es kommt darauf an, was der Kunde für eine Experience sucht. Ne? Willst du hardcore Hardcore-Tattoo-Studio so reinkommen als Mäuschen und schon Schiss haben, dass du sozusagen niemals einen Termin bekommst und alle sind irgendwie schroff und alles ist super dark. Oder will man, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, eben auch in einen Laden wie euren zu kommen und da sind Menschen, die Dienstleistung auch verstehen im Sinne von, wie man mit Kunden umgeht und irgendwie was höflich ist und was nicht höflich ist oder irgendwie so. Ich glaube, das ist die Experience, die jeder, wo es unterschiedliche Kunden sucht, die unterschiedliche Kunden suchen.
Ich glaube, also mein Grundansatz war damals eigentlich, als ich das so versucht habe, so zu etablieren, war, dass ich dachte so, es gibt so viele gute Tätowierer und du kannst ja eigentlich nicht leisten, zu deinen Kunden Arschloch zu sein heutzutage mehr. So, und das habe ich über alles gestellt und das habe ich auch über das Ansehen von anderen Tätowierern gestellt. Also mir war es wichtiger, dass meine Kunden mich toll finden und dass ich Zuspruch von denen bekomme und dass ich mir darüber mein Business aufbaue, als das, was zwingend die Tattoo-Community dann über mich denkt.
Mhm.
Weil das war für mich in dem Moment nicht wertig genug oder nicht, also ich wusste nicht, wofür ich das dann machen soll, weil die füllen mir am Ende nicht meinen Kühlschrank und bezahlen nicht meine Miete so, ne?
Ist das ein bewusstes Konzept gewesen oder ist
Nein,
das
unbewusst gar nicht. Da ist es völlig, also viele denken ja mal, dass das so, also du hast es ja auch gerade gefragt, ob das bewusst war, aber es war gar nicht bewusst, also es war, es kam, ich glaube auch noch nicht mal, dass das durch mein Studium oder durch meine Vorbildung kam, das hat sich einfach so entwickelt, glaube ich.
Ja, also bei mir ist das nämlich auch unbewusst. Also ich habe jetzt nur gesehen, das will ich nicht und habe irgendwas anderes abgeguckt. Aber ich hatte jetzt auch keinen Plan.
Nur, dass du das halt mit einer für Außenstehende höheren Bedeutung auflädst.
Wie höhere Bedeutung?
Naja, also es gibt Leute, die ich kenne, die sagen, naja, wenn du beim Tomaschke einen Termin bekommst, dann musst du ja erstmal eine Karte legen und dann liest er die aus der Hand. Nee, du schreibst ihm und dann ist das eigentlich ganz nett. Ja. Und dann... Also, ja.
Dann kriegst du niemals einen Termin und dann war es das auch schon wieder.
Aber du hast ja jetzt ebenfalls...
Eigentlich.
Du hast ja auch die Problematik, dass du mehr... Oder das heißt Problematik, es ist ja nicht immer nur Problematik. Du kannst ja auch nicht alle Kunden annehmen. Also das schaffst du ja gar nicht. Sonst.
Also, nee, kann ich nicht. Aber ich kann trotzdem jedem das Gefühl geben, dass er eigentlich gerne willkommen wäre. Wenn er... ich lehne... eigentlich nichts bewusst ab. Also ich sag, es sei denn, niemand will jetzt einen Tribal Sleeve haben oder Fotorealistik oder Maori aber oder sowas. Das lehne ich natürlich bewusst
aber
ab.
Aber wie macht man das nett?
Kann man doch voll nett machen.
Ja, also du hast ja praktisch eine die Leute kommen zu dir in den Laden, wenn sie Termine machen. Das ist jetzt nicht so anonym per Internet, sondern die kommen persönlich an oder beides. Oder wie läuft das bei dir eigentlich?
Also ich habe ich vergebe zweimal im Jahr Termine.
Genau, das ist mit
dir. Im Oktober vergebe ich Termine für die erste Jahreshälfte des kommenden Jahres. Und im März vergebe ich Termine für die zweite Hälfte des laufenden Jahres. Das heißt, man wartet maximal 9 Monate und minimal 3 Monate. So.
Und die kommt zu dir in den Laden?
Genau, die Terminvergabe findet immer auf 2 Wegen statt. Wir machen das seit 4 Jahren so, via Telefon und persönlich im Laden. Das heißt, es gibt immer diesen Terminvergabetag, kommen Leute in den Laden, das sind dann auch mal eine Menge und mal ist auch die Schlange ganz schön lang. Die arbeite ich ab, Sarah sitzt am Telefon, die Leute rufen an, haben im besten Fall schon vorher ihr Projekt besprochen, wissen also, ich brauche für den Oberschenkel 2 4-Stunden-Termine im kommenden Halbjahr, buchen die Termine ein und kurz vorher findet dann via E-Mail oder persönlich nochmal eine Besprechung des Motivs statt. So. Und so kriegt im Prinzip jeder erstmal einen Termin, unabhängig von dem, was er möchte. Ich glaube aber, dass ich es so kommuniziert habe vorher, dass nur noch Leute kommen, die eigentlich ein Motiv oder ein Projekt aus meinem Kosmos wollen. Also klassische, traditionelle Motive, maritime Sachen, Tiermotive. Da kommt jetzt eigentlich selten jemand an und sagt, ich möchte irgendwie Maori Arm haben. Das kommt eigentlich nicht vor. Und wenn, dann sieht man das ja im Kalender, wenn man das Halbjahr durchgeht und kontaktiert denjenigen dann gleich und sagt so, ey, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ah, okay. Also du nimmst erstmal alle an, guckst ja, weil ich stelle mir das jetzt schwierig vor an diesem Tag, wenn alle kommen und du musst dann jemanden erklären, oh du, ich mach das gar nicht und dann auf nette Art und Weise auch noch. Aber das wird im Nachhinein dann einfach gemacht.
Nee, wobei, am Telefon sage ich das schon auch. Also ich frage am Telefon ab, was genau die sich vorstellen, die Kunden, oder ob es in eine ungefähre Richtung geht. Also die müssen sich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber die meisten sagen dann schon, was weiß ich, Segelschiff oder Matrose oder wie auch immer. Und dann notiere ich das und dann ist das erstmal fein. Die Details werden ja dann später besprochen, aber weiß ich nicht, wenn jetzt so eine Maori-Arm-Geschichte kommen würde, dann würde ich am Telefon sagen, das würde nicht gehen.
Und das musst du das dann begründen oder hast du oder begründest du das oder?
Sowas gibt es eigentlich tatsächlich. Also es hört sich jetzt so krass an, aber sowas gibt es eigentlich nicht. Also wir haben, manche Leute fragen mich manchmal, wie wir das hinbekommen haben. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich habe über die Jahre, ich bekomme keine anderen Anfragen.
Also
gar nicht.
Deine Außenwirkung also, ist das schon so.
Genau, ich glaube, dass das Konzept, von dem Polly vielleicht gesprochen hat, so punktgenau ist, dass die Leute nur wegen dem anfragen, was sie vorher bei mir gesehen haben. Klar wiederholt es sich dann oft. Also klar mache ich schon viele Segelschiffe und viele Seemänner und viele Waschbären und viele Füchse. Ja. Aber
mit Mützen.
Mit Mützen auch manchmal. Und aber viele vertrauen einem dann auch oft so, dass man sagt, ich möchte gerade so ein bisschen weg davon. Glaubst du, du kannst dir das auch ohne vorstellen? Ja, und dann lassen sie sich entweder darauf ein. Und wenn nicht, ja, dann gut, dann mache ich halt noch einen Fuchs mit einer Mütze. Wenn der Kunde dann glücklich ist, dann ist doch alles fein. So, also das ist ja Prämisse. Trotzdem ein Motiv aus meinem Kosmos und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das nochmal mache.
Also dann gehört, also ihr, oder so höre ich es raus, ihr gehört dann schon beide zu dem zur Fraktion. Wir haben es ja hier wirklich immer getrennt, so ein bisschen. Dienstleister oder, also ne, macht man es für den Kunden?
Ich glaube, die Entwicklung.
Oder für sich und die Szene und die Kollegen.
Ich glaube, die Entwicklung des eigenen Stils und der eigenen Motivwelt kommt über die Jahre als Tätowierer. Die willst du im Job ja nach Möglichkeit jahrelang machen, vielleicht sogar bis zur Rente oder bis du die Maschine nicht mehr halten kannst oder die Augen schlechter werden. Und diese Entwicklung kommt von ganz alleine. Und ich glaube, wenn man so viele Leute in Anführungsstrichen immer so, nee, habe ich schon ein paar Mal gemacht, möchte ich gerade nicht mehr machen, da habe ich aus meiner Erfahrung schon einige Leute dran scheitern sehen, die mal ganz groß in Anführungsstrichen waren und irgendwann Probleme hatten, weil sie vielleicht gesagt haben, jetzt kann ich es mir gerade erlauben, jetzt mache ich das gerade nicht mehr. Und ich denke immer so, wenn ich jemandem einen Wunsch erfüllen kann und eine tolle Zeit mit dem habe, dann ist es auch für mich okay, wenn ich den 10. Seemann zeichne. Klar kann ich das irgendwann nicht mehr variieren. Und klar habe ich auch meine 25 Referenzen im Schrank liegen, die ich immer wieder neu interpretiere.
Ja.
Aber die Leute kommen ja auch deswegen, die wollen ja das haben. So. Und wie es im Traditional so schön heißt, die schönsten Motive sind die, die du 1 Million Mal gesehen hast, weil sie halt die klarste Bildsprache haben und deswegen ja auch so gut funktionieren.
Mhm. Es kommt jetzt keine Zusammenfassung.
Weil du gesagt hast, dass du dich nach hinten lehnst, wenn du nichts sagen willst, warte ich die ganze Zeit, bis du dich nach hinten lehnst.
Ich warte, der Sebastian fest immer zusammen am Ende noch.
Ja, oder? Und jetzt hat er nämlich nicht.
Und Sebastian guckt die ganze Zeit furchtbar ernst.
Immer, das macht er immer.
Da haben wir eigentlich alle ganz gute Laune.
Das ist erst, wenn du jetzt, erst das wenn du was richtig Deepes auspackst, dann werden sich seine Gesichtszüge langsam entspannen.
Sind wir für dich noch zu sehr an der Oberfläche?
Voll.
Guck mal, ich möchte noch was fragen.
Er will pushen.
Ja. Nee, ich will nicht pushen. Also ich schweife nicht ab. Also ich merke dann, wenn ich abschweife irgendwas, dann bin ich nicht mehr da. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall gewesen.
Ist es vielleicht auch der Grund, weil du mich ja in den letzten Monaten öfters tätowiert hast und wir, glaube ich, immer sehr intensive Tage hatten und sehr, sehr viel. Also zum Beispiel bei unserem ersten Termin von der Front, also der Sebastian macht mir gerade die ganze, oder tätowiert mir gerade die ganze Front. Beim ersten Termin haben wir uns um 9:30 morgens hier zum Frühstücken getroffen und haben um 15.30 Uhr angefangen zu tätowieren.
Du weißt, was jetzt mit den Leuten passiert, die sich nie zum Frühstück mit ihm treffen und die jetzt alle denken, was hat der, was ich nicht habe, dass er mit ihm frühstücken geht. Da musst du halt ganz vorsichtig sein hier, wirklich.
Vielleicht war es auch, ich habe mich 2010 das erste Mal von Sebastian tätowieren lassen, im Lowbrow Tattoo Parlor noch damals. Und etwas, was auch damals, als er noch viel so Newsroom und Comic-lastige Sachen gemacht hat, gar nicht so sein Ding war, ein Schriftzug. Und
Boden?
Über die Brust, so oben, rüber.
Da habt ihr einen Schriftzug? Was steht da?
Was lachst denn du so?
Ich find's immer.
Da steht Jukebox Romeo. Das ist eine super Songzeile aus dem Song We Came to Dance von The Gaslight Anthem.
Ah, krass.
Ja. Kennst du nicht, wa?
Ich hole mir jetzt einen Wein.
Absoluter Hit.
Ich kenne das auch. Na, hier unten ist noch.
Aber,
Ali, glaube ich. Ja.
Boah, was wäre, wenn ich
den Kühlschrank aber stellen? Du kannst den anderen noch mal rausholen.
Das den anderen Wein?
Das den anderen Wein. Das ist noch einer. Aber ich glaube, dass, obwohl ich mit dem Tattoo-Business damals noch gar nichts zu tun hatte so richtig, ich mich mit Sebastian damals, glaube ich, schon ganz intensiv, also ich kannte es nicht, dass man sich so intensiv mit jemandem so lange unterhält, also mit einem Tätowierer. Und ich Sebastian auch da, also soll ich erzählen, wie wir wieder in Kontakt gekommen sind?
Wie du willst.
Also,
das ist deine Sendezeit, wenn du da über mich reden willst, mache.
Wir haben mit dem Atelier Tietjen mal so eine Art Imagefilm gemacht. Und der hat so ein bisschen anderen Ansatz als normale Videos von Tattoo-Studios, die immer so den Laden sehr chronologisch abbilden und so einen Tattoo-Termin darstellen. Und die Ronja Block hat dir, glaube ich, damals den Link von dem Video geschickt und hat gesagt, dass sie das ganz toll gemacht findet irgendwie. Und dann hast du mir damals geschrieben, dass du den Ansatz einer ganzheitlichen Tätowierung oder eines ganzheitlichen Konzeptes von mir sehr spannend findest. Und dann war ich damals total geflasht und dachte so, oh mein Gott, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ah, Sebastian, ich glaube, wir kennen uns noch von früher und so. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich kurze Zeit später eine quasi offizielle Anfrage an dich nochmal formuliert, dass du, ob du mir die Front gerne tätowieren würdest. Und das war schon etwas sehr Persönliches. Also ich habe viele Tätowierungen, die rein dekorativ sind und ohne inhaltlichen Tiefgang sind. Und das war schon oder ist ein sehr, sehr intensives Thema, was ich so mit dir da behandle. Und deswegen war mir das schon so einer der wichtigsten Tattoo-Termine, den ich hier hatte, glaube ich.
Ist es dir selber wichtig, dass es inhaltlich ist, wenn du Motive für andere machst? Sarah hat den Kopf geschüttelt schon.
Nein. Nee, also ich muss spüren, dass derjenige das möchte und dass er das gut findet. Aber wie tief die Story dahinter ist, ist mir, also mich belastet das eher manchmal, wenn die Story zu tief ist und wenn ich da zu große Verantwortung habe.
Was meinst du, wenn die Story zu tief ist, dass es inhaltlich irgendwie Problematiken gibt oder emotional? Nee,
nicht inhaltlich, aber dass ich manchmal denke, ich möchte erstmal mit der auf der ästhetischen Ebene performen, ohne mit dem Inhalt belastet zu werden. So sehe ich das manchmal.
Nur so jetzt nochmal für mich zur Zusammenfassung.
Spreche ich so in Rätseln.
Wenn das ist es so, dass es, wenn das, sagen wir mal, das Thema wird tiefer und komplexer, dass du dann Probleme hast, Motive zu finden und willst da jetzt nicht so weit aus deiner Komfortzone? Oder geht es darum, dass du
Das kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht, dass ich einfach Respekt habe, dann noch den richtigen Nerv zu treffen oder dass meine Motivästhetik dann für diese Bedeutung noch ausreicht.
Also keine Fehlinterpretation oder.
Nee, aber wenn. Zum Beispiel, also der Klassiker ist jetzt, sag ich mal, das verstorbene Haustier in meinem Stil zu interpretieren. Das ist natürlich eine große Verantwortung, weil es irgendwie schon der Katze ähnlich sein muss dann am Ende. Aber wenn es diffuser ist das Thema, nur irgendwas bedeutend an die Heimat oder an, also vor allem diese maritimen Sachen, die ich ja viel mache, das fällt mir nicht schwer. Aber wenn es irgendwie ein Tattoo über die Großmutter ist und da soll das Lieblingsessen drin vorkommen und sie hat mir mal Pfannkuchen gemacht und da muss noch ein Mixer drin sein und ein Kochtopf und fällt mir es manchmal schwer, das alles noch in meine Motivästhetik reinzudrücken, ohne dass ich mich von dem, was ich richtig, richtig gut kann, zu weit zu entfernen.
Mhm, genau, jetzt habe ich es.
Ja. So, das schaffe ich zwar auch und das ist mir, glaube ich, auch tatsächlich das genannte Motiv habe ich auch schon tätowiert und das war auch alles super und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber trotzdem ist das immer, das ist natürlich eine andere Belastung, wenn man morgens in den Laden kommt und das zeichnen muss, als wenn man ein Sägeschiff mit einer Rose, die ist völlig in Anführungsstrichen bedeutungslos erstmal daherkommt.
Mhm.
So.
Nur mal, es ist limitierter.
Genau.
Oder muss da, oder im Zweifel, also Standard ist ja,
dass du mehr einpacken also die, musst. Die Idee, die ich gerade, den Entwurf, den ich gerade beschrieben habe, den würde ich ja nicht nochmal zeichnen. Ein Sägeschiff mit einer Rose kann ich auch 20 Mal zeichnen. Mhm. Das ist kein Problem.
So. Ich weiß, was du meinst.
Sarah, wie ist das bei dir? Aber du hast vorhin eh gesagt, dass du Wannadoos vorrangig am liebsten tätowierst. Ja. Also hast du ja im Grunde, kommen ja wenig, also wenn, dann sieht jemand wahrscheinlich in einem Motiv etwas, was er für sich interpretiert, aber dann, du wirst jetzt wenig konfrontiert dann mit eigenen Wünschen, die dann irgendeinen hohen Bedeutungsgrad haben.
Selten. Also es kommt schon auch vor, aber selten.
Heißt ja auch Pop-Thread. Oder? Habe ich gelesen. Oh.
Was ist Pop-Thread?
Ja. Ein neuer Begriff, fand ich super.
That's it.
Sarah Ann tätowiert Pop-Thread.
Ja.
Oder also poppig ist traditional.
Genau.
Was sich wie von New School und Neo-Traditional unterscheidet?
Naja, von Neo-Traditional auf jeden Fall insofern, dass es das ist wenig verspielt. Also die Motive sind relativ klar, wie im klassischen Traditional, würde ich sagen. Und flach. Ja, kannst du auch laut sagen.
Kannst du laut sagen, musst sie nicht
so flöse.
Korrigieren von weit, von hinten korrigieren.
Genau, und die Farbauswahl ist relativ knackig, würde ich jetzt mal so sagen. Also am liebsten. Ne? Ja. Das kommt natürlich auf den Kunden drauf an, ob der da so Bock drauf hat, aber am liebsten sehr knallig.
Farbterroristin.
Ja, ein bisschen.
Inhaltlich finde ich es auch poppig. Also es trifft sie eigentlich auch.
Ja.
Sind jetzt keine schweren, melancholischen Themen.
Nö,
oder
gar nicht. Nee. Ja. Im Gegenteil, ja.
Und die Sachen, die man aber, die sind dann meistens als Wannado von dir halt kreiert.
Genau, oder die Kunden kommen, also es gibt auch tatsächlich schon Kunden, die sind schon fast von Beginn an eigentlich bei mir und die kommen dann aber mit Ideen wie Krebs, Nautilus, wie auch immer oder Schiff oder keine Ahnung und dann darf ich das aber so machen, wie ich das gern möchte.
Und verarbeitest du in den Wannadoos aber Dinge von dir oder ist es ein Durcharbeiten der klassischen Motive in deinem Stil?
Also ich brauche tatsächlich, wenn ich, bei Wannadoos ist es so, ich brauche auf jeden Fall eine kreative Phase. Also ich kann das jetzt nicht jeden Tag. Ne? Also ich brauche da schon einen Moment für. Was denn?
Du schon?
Ich nicht, hat er gesagt. Ja, das ich war ja klar. Jeden Tag. Ja. Kann ich aber nicht. Ne? Ja. Also ich brauche da den Drive in dem Moment und dann kann ich das auch gut ein paar Stunden machen. Und dann läuft das. Und wenn Kunden mir eine Vorgabe geben, dann kann das schon auch mal sein, dass ich da relativ lange dran zeichne.
Mhm.
Na, weil ich mich da erstmal so ein bisschen reinfinden muss. Und also ich hau das jetzt nicht einfach so raus aus dem Ärmel.
Fragst du ihn?
Nö. Nee, selten. Möchtest ich mache erstmal so mein eigenes Ding. Ich bin da so Eigenbrötler. Ich nehme dann irgendwie entweder mein Blatt oder mein iPad. In der Regel zeichne ich im Moment nur mit dem iPad. Und dann setze ich mich raus in den Garten, in meine kleine Sonneninsel oder so, oder auf die Couch, murmel mich da ein und zeichne da 3 Stunden.
Mhm.
So, bis ich irgendwie zufrieden bin.
Aber eigentlich lasse ich sie da relativ alleine, weil sie soll ja jetzt ihren eigenen Weg gehen. Und wenn ich mir angucke, welche Tätowierung ich in den ersten 3 Jahren gestochen habe und wo Sarah jetzt nach, wohlgemerkt ja, nur 2 Jahren tätowieren steht, also 2 Jahre vom ersten Tattoo an, nicht 2 Jahre ausgelernt oder so, 2 Jahre vom allerersten Tattoo an steht, da habe ich einiges mehr Unfug verzapft. Und ja, dann denke ich mir auch so.
Bist. Das ist ja schon ein
Unterschied. Genau, weil ich Autodidakt bin und natürlich jedes Fettnäpfchen mitgenommen habe, was man, also ich bin mit beiden Füßen in die Scheiße aufgetreten. Und das ist, also die technische Komponente stimmt ja und die Form oder auch das Zusammenspiel von Inhalt und Form, das muss sie auch zum Stück weit dann, finde ich, selber rausfinden und so. Also das ist ja auch oft subjektiv.
Mhm.
Also
ja, voll.
Da will ich gar nicht so immer noch so als Mentor reinfunken. Ich bin natürlich gerne unterstützend immer dabei und aber genauso wie ich sie ja manchmal auch frage, findest du das besser oder findest du das besser? Und dann findet sie das besser und ich denke mir, oh, das andere fand ich eigentlich besser. Aber das wäre, da würde ich mich zu sehr aufspielen, nach meiner Meinung nach. Also das ist.
Wäre es okay für dich, wenn sie woanders hingeht?
Mhm.
würde das Konzept ja so ein bisschen brechen. Ne?
Was genau,
also sagen. Oder zumindest also für eine temporäre Zeit.
Also wo man wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würde, wir haben schon heute tatsächlich darüber gesprochen, wir waren heute Sticks and Stones zum Frühstücken. Da, wo ich auch schon ein paar Mal zu Gast war. Viele Grüße an alle dort. Da haben wir tatsächlich gesagt, dass sie tatsächlich anfangen muss, Gast zu tätowieren und auch alleine mehr unterwegs zu sein. Dass das schon ihr gut tun würde.
Was wir hätten auch schon länger, also das war schon immer mein Wunsch, aber das ist einfach aus privaten Gründen nicht so ganz leicht zu vereinbaren. Also ja, sonst wäre es.
Wir haben zwei Hunde und es ist so. Genau, es ist, ich habe einen sehr vollen Tag immer. Also es wäre, man müsste es von langer Hand eher planen. Ja. Aber wir haben schon gesagt, dass es wichtig für sie wäre. Und ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn sie sagen würde, ich möchte mal 6 Wochen oder 2 Monate woanders hingehen. Wenn sie jetzt aber sagen würde, ich kann nicht mehr mit dir in einem Laden in derselben Stadt arbeiten, aber ich möchte weiterhin mit dir verheiratet und zusammen sein, wäre es für mich schon krasse Zurückweisung, weil ich natürlich, es klingt immer so blöd, weil man es nur auf dieses Konzept bezieht, aber ich würde mir schon so eine Art Niederlage eingestehen müssen. So würde ich mich jedenfalls fühlen. Mhm. Also ich würde mir fühlen, dass ich irgendwie so an einem Punkt versagt hätte oder dass wir versagt hätten oder wir etwas nicht hinbekommen haben. So. Mhm. Ich weiß, dass es das nicht unbedingt heißen müsste oder auch nicht jeder andere das unbedingt daraus schlussfolgern oder denken würde, aber es wäre so, glaube ich, für mich.
Aber hast du Bock auf anderen Input? Also weil man läuft ja Gefahr, dass man in so einem gleichen Fahrwasser bleibt, ne? Und voll. Dass man natürlich wenig Kritik von woanders bekommt, von den Kunden ja eher meistens nicht, außer du hast halt Tätowierer, die wirklich dir Kritik geben, während sie sich bei dir tätowieren lassen. Aber es wird ja wahrscheinlich noch nicht so oft vorgekommen sein. Also hast du Bock auf Input und
ja, auf jeden Fall. Ich habe da richtig Bock drauf, dass, aber ich habe auch gleichzeitig total Angst davor. Also weil das einfach, ich habe immer total Schiss, so irgendwo anzustoßen oder dass Leute vielleicht irgendwie einen falschen Eindruck von mir haben und ich komme dann irgendwo neu hin und fühle mich nicht wohl oder so oder habe irgendwie ein komisches Gefühl.
Du hast es vorhin schon zweimal gesagt. Warum, also wie kommst du, die jetzt ja erstmal offensichtlich sympathisch, erstmal auf dem ersten höflich, sympathisch, keine Ahnung, so was die ersten Sachen so sind, die man von jemandem kennenlernt, darauf, dass das so sein könnte, dass du irgendwo anstößt, schlecht ankommst?
War schon immer so. Es war schon in der Schule so tatsächlich und in der Ausbildung. Aber das hat sich ja dann immer, sobald die Leute mich kennengelernt haben, relativ schnell erledigt, das Thema. Aber haben immer alle hinterher gesagt, Mensch, ich habe weiß Gott was von dir gedacht. Na, und also ich weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach, komme ich vielleicht arrogant rüber oder so, ich weiß es nicht. Oder irgendwie, auf jeden Fall habe ich da total Angst davor, weil ich bin es definitiv nicht. Und ich habe total Lust auf neue Erfahrungen. Aber ich möchte auch keine negativen Erfahrungen machen. Mhm. Ne? Also.
Aber so geht's ja leider nicht.
Ja, also, naja,
ich. Klar. Ich bin, bevor ich den eigenen Laden eröffnet habe, relativ lange rumgereist, also fast so ein Jahr und auch relativ, also einige Länder und so relativ viele Läden, auch so richtig wie so eine Tour. Und da habe ich auch von großem Walk-in-Laden mit 10 Tätowierern bis zu, die Adresse wird nur rausgegeben, wenn jemand einen Termin hat, also in allen möglichen Läden gearbeitet und habe natürlich auch die volle Bandbreite an allen Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also von der Deal ist scheiße, du musst im Hotel pennen und keiner geht mit dir einmal in der Woche Abendessen und du hast 2 Termine nur, bis du bist voll ausgebucht, jeden Abend wartet eine andere Party auf dich und wir kaufen alle noch ein T-Shirt von dir.
Ja.
Also so die volle Bandbreite machst du dann ja mit und das formt und stärkt dich ja auch und kristallisiert ja auch raus, was du für dein eigenes Business und für deinen eigenen Laden, den wir ja dann doch irgendwie zusammenführen, möchtest und was du da auch einbringen möchtest und was dir wichtig ist. Ne? Mhm. Also was ist dir wichtiger, dass du der geilste Typ am Platz bist oder ist es dir wichtig, dass jeder eine tolle Zeit hat und jeder zufrieden rausgeht oder ist es dir wichtig, dass du den coolsten Laden hast oder dass du ja die coolsten Tätowierungen machst. Also das ist irgendwie so, das schleift so dein Profil irgendwie, finde ich, ganz gut ab. Und da gehören auch negative Erfahrungen dazu, die sie dann auch machen würde, wo ich dann aber immer denke, das würde ich ihr gerne alles ersparen, weil ich das schon mal gemacht habe. Ich kann ihr ja erzählen, wie es war. So.
Ist es aber auch die Angst, dass, also das kann ja passieren, du kommst in einen anderen Laden und da sagt dir jetzt einmal so richtig jemand, das und das geht gar nicht, Linien, keine Ahnung, was das war, und das wird alles nicht halten und ist in 2 Jahren raus. Das ist also so, das ist wahrscheinlich deine Angst,
was ja passieren kann. Also sowieso ist bei mir immer innen drin ein enorm hoher Druck, jeden Tag im Prinzip. Also ich mache das alles total gerne und ich liebe das, was ich mache, aber ich verspüre schon jeden Tag einen enormen Druck. Und vor allen Dingen will ich nicht scheitern und ich will keine Fehler machen, aber Fehler sind normal. Und natürlich gibt es sicherlich auch Kunden, die draußen rumlaufen, die nicht die besten Tätowierungen von mir haben. Aber auch das, weiß ich, ist ja bei jedem Tätowierer der Fall. Also jeder hat irgendwo irgendwelche Gurken rumlaufen oder mal irgendwelche Linien nicht perfekt gemacht oder Farbe ist irgendwo rausgegangen. Aber mir fällt es schwer, das damit zu leben, tatsächlich.
Wie gehst du damit um? Hast du irgendeine... Also
wollte ich auch fragen.
Wie ich damit umgehe? Also ich habe einen Tinnitus.
Ich wollte gerade fragen, genau, ich wollte erst nämlich die Frage, wie äußert sich der Druck?
Ja.
Tinnitus und Zähne knirschen.
Aber wie, ja.
Panikattacken hast du vorhin auch kurz dich wiedererkannt, als ich gesagt habe, ich habe Panikattacken.
Ja.
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 Seitdem du Tätowieren angefangen hast oder schon vorher?
Dezent, ja, genau. Also eigentlich
seitdem ihr zusammen seid.
Also eigentlich, als ich nach Hamburg gezogen bin, hat es angefangen.
Mit den Panikattacken?
Mhm.
Ach, krass.
Ja.
Hast du schon mal was dafür getan, darüber zu sprechen?
Nur so halb. Also ich weiß nicht, warum die dann auf einmal da waren. Ich war auch vorher nie der Typ für sowas. Ich war vorher auch immer relativ entspannt in allen Situationen. Ich meine, ich musste Präsentationen halten vor Hunderten von Leuten in der Firma und so Geschichten. Ne? Das hat mir alles nichts ausgemacht. Aber irgendwie habe ich ich bin ja aus einer alten Beziehung quasi sofort in die neue und dann auch noch 500 Kilometer weit weggezogen und den Job geändert und die Hunde mitgenommen und so. Ich glaube, das war alles ein bisschen viel für meinen Organismus in kurzer Zeit und das hat sich dann einfach jetzt so, also das hat jetzt einfach gedauert, bis das jetzt ins Rollen gekommen ist, dass sich das irgendwie löst oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Ich finde es auch jetzt irgendwie gar nicht so geil zu sagen, man hat das. So, weil irgendwie gefühlt das auch so ein Ding ist, was scheinbar so eine, also jeder Zweite hat das irgendwie und ich möchte das aber eigentlich gar nicht. Ich möchte gar nicht dazugehören und ich möchte eigentlich gar nicht, dass das so ist. Ne?
Ja, finde ich immer wichtig zu sagen, ne, dass es jetzt kommen immer mehr Leute, die haben das, aber dass es eben nicht ist, dazu zu gehören, sowas, sondern man muss es heute haben wie ein Modeaccessoire, sondern es geht darum, darüber hinwegzukommen und nicht sich damit zu brüsten. Ah, du, also ich hab das auch.
Ja, und ich habe da halt gar keinen Bock drauf. Mich nervt das total und ich muss auf, also ich weiß auch, dass ich das irgendwie in den Griff kriegen muss. Es geht auch tatsächlich im Moment ganz gut so, ne? Ich hatte natürlich auch total Schiss vor diesem Podcast. Ich wusste nicht irgendwie, was passiert da und wie wird das für mich und wird mir schlecht und dann muss ich auf Klo und dann muss ich kotzen oder so.
Wie fühlst du dich denn jetzt?
Jetzt fühle ich mich ganz gut.
Ja, so, ja, also war aber am das Anfang hat, das und jetzt
ja, genau, abgenommen. Das hat, genau, also ich hatte ultra Herzrasen und schwitzige Hände und dachte, oh Gott, ich muss auf jeden Fall kotzen gehen. Und dann hat sich das dadurch, dass wir auch hier am Tisch uns ja schon länger unterhalten haben vorher, also ist es jetzt entspannt.
Das ist unser Trick. Deswegen, und den Tinnitus, hast du den immer?
Ja.
Seit wann?
Seitdem sie mich kennen.
Auch seitdem sie dich kennen.
Na, der ist ein bisschen später gekommen. Der ist letztes Jahr kurz vor der Hochzeit gekommen, tatsächlich.
Ich glaube tatsächlich, dass der, also unser Beziehungsstart war sehr romantisch und sehr, also es war schon eine krasse Story so. Aber ich glaube, dass ich auch im ersten Jahr, du sagst immer im ersten Jahr, dass ich im ersten Jahr sehr schwierig war. Mhm. Und ich glaube, dass die Sarah sich auch in deiner Podcast-Folge, Polly, sehr oft wiedererkannt hat. Mhm. Also zum Beispiel, als du meintest, also ich kann jedem ans Herz legen, es gibt andere Wunschberufe als Tätowierer für den Partner. Und
Ich glaube, Sarah ist da auch.
Na, selbstständig.
Oder selbstständig.
Genau, genau. Selbstständig. Mhm. So, auf das kann man das erweitern, genau. Sarah wurde da von mir so krass in so eine Welt reingezogen, die ich ihr auch krass auferlegt habe und wo ich auch sagte, so hier, that's it so. Wenn du mit mir zusammen sein willst, dann läuft es jetzt so. Dann
musst du damit leben.
Genau, dann leben wir jetzt so. Und ja, so war das.
Und du hast gesagt, kurz vor der Hochzeit kam der Tinnitus. Mhm. Und das ist wirklich dieses Pfeifen im Ohr?
Ja, ganz viele verschiedene Töne, rauf, runter, immer.
Auch jetzt?
Warte, dafür ist es tatsächlich noch zu laut. Nee, jetzt gerade nicht.
Nee. Ist das gut? Ist das was
Gutes? Ich dachte, man merkt das nur im Ruhezustand, ne?
Nee, also ich merke das auch, wenn ich jetzt irgendwie in der Gruppe bin, dann tritt der schon auch auf, wenn ich mich arg gestresst fühle vor allen Dingen, ne? Also dann ist der auf jeden Fall auch immer ununterbrochen da. Also. Aber am schlimmsten ist es im Bett, ja.
Vorm Einschlafen.
Mhm. Aber es hindert mich nicht am Einschlafen, weil ich kann super gut schlafen und super viel schlafen. Ich bin eigentlich auch immer viel, viel müde. Aber jetzt ist halt dieses neue Ding mit den Zähneknirschen dazu gekommen. Das finde ich halt gar nicht geil, weil Tobi mich irgendwie in der Nacht 5-mal weckt und sagt, ja, ich bin davon wach geworden. Jetzt muss ich mir wohl mal so eine Schiene.
Nachher kann ich dir was Besseres sagen als Schiene.
Okay, alles klar, perfekt.
Soll ich gleich hier für alle sagen? Botox.
Na, wohin?
Gott, oh Gott. Das möchte Sebastian nicht, dass wir jetzt über Botox sprechen.
Wohin?
Für den Kiefer hier hinten.
Weil ich hatte das mal hier.
Ja, ich auch.
Wow.
Will ich auch wieder? In den Kiefer?
Ja. Also man kann Botox in den Kiefer spritzen, habe ich viele erfolgreiche Fälle schon gesehen.
Und dann knirscht man nicht mehr.
Genau, dann knirscht du nicht mehr.
Ach was.
Ja. Tobi, wie gehst du mit den Panikattacken um?
Das ist für mich schon relativ schwierig, weil ich glaube, ich funktioniere schon krass. Also so krass, dass mir das auch meine Umwelt ständig vorhält, dass ich habe ein sehr, sehr hohes Energielevel. Also ich stehe morgens um 6 auf, mache die Augen auf und sage so, alles klar, was machen wir jetzt? So. Und kann aber auch bis 2 Uhr dann wach bleiben. Und also das kann ich auch nicht immer und ich habe auch mal Hängertage so. Aber ich habe schon eine hohe Belastungsgrenze, eine hohe Stressgrenze. Ich bin, kann viel aushalten, glaube ich. Und weiß nicht, ob ich mich selber so konditioniert habe oder ob ich einfach immer schon so war, das kann ich gar nicht genau sagen. Und deswegen ist es natürlich für mich schwierig, damit umzugehen, dass jemand anderes etwas belastend findet, wo ich denke so, hä, ist doch noch gar nichts los.
Wie kann man jetzt?
Was ist denn gerade anstrengend? Ja, du musst mit den Hunden raus, hast heute 2 Termine, musst noch einkaufen fahren und morgen früh müssen wir um 6 aufstehen und in den Urlaub fahren. Was ist denn gerade stressig?
Ja.
So, aber natürlich sagen 80% meiner Mitmenschen, Tobi, das ist stressig. Und ich denke immer so, okay, das ist anscheinend stressig. Und da muss man sich so runterregulieren. Und ich glaube, ich arbeite sehr, sehr hart an mir.
Das stimmt.
Und kriege das, glaube ich, auch immer besser hin. Aber es ist schon, oft schwierig für mich.
Kann ich noch mal kurz einwerfen, dass Zähneknirschen ein Symptom ist oder eine Sprache des Körpers und dass der gehört werden will und nicht mit irgendwelchen
das
Sachen
weiß
betäubt
ich.
Nur so für die Kinder, die da draußen zuhören und dass sie sich nicht irgendwelche Sachen ins Gesicht spritzen.
Ja, okay, das stimmt. Natürlich sollte man erstmal dem Schmerz dem Symptom auf den Grund gehen. Dafür hat Sebastian eine Kooperation mit Kurt Tepperwein. Die Bücher kann man bei Amazon kaufen. Möchtest du was sagen? Hast du es hier?
Verschluckt.
Ich muss kurz das Botox raushusten.
Unter Bewusstsein.
Wir fotografieren dir die Seite ab von den Büchern. Da kann man das nachlesen.
Mhm. Ich wollte nochmal, ich würde gerne mal wissen, wie. Wenn du jetzt nach Hause kommst und eine Tätowierung, wie du sagst, nicht so geworden ist,
außer, bin ich am Boden zerstört.
Genau, also das und kannst du sie dann auffangen und wie ist es andersrum? Also wie geht ihr gegenseitig mit Misserfolgen um?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich sie auf heben kann, weil ich schon ziemlich viel versuche. Ja, also ich mach dann immer schon den Zampano, ne, und sag dann so, ah ja, wie wär's denn, wenn wir heute Abend ins Lieblingsrestaurant gehen und scheiß mal auf die Wäsche, das können wir morgen machen. Und also ich versuche dann schon immer so, klappt das?
Der Hofnarr.
Nein, das klappt nicht.
Jetzt
kenne ich von mir.
Ein für alle Mal.
Ja, nee, klappt nicht.
Da musste ich auch durch. Das war auch meine Taktik. Ich bin der Bespaßer und wenn es Franzi gut geht, dann lenke ich sie ab. Und dann kommt aber raus, du siehst mich nicht so, wie ich bist und du willst mich nicht so haben, wie ich bin. Und das war dann so eine Übersetzung, die dann, okay, die hat wehgetan. Und seitdem habe ich auch oft gehört. Aber ich kenne dieses Gefühl, die machen jetzt ganz schnell wieder gute Laune. Und dann ist das alles vorbei. Also wir schieben alles schön in den Keller, kollektiv.
Ja, das funktioniert bei mir leider auch gar nicht. Hm. In den Keller schieben
wo,
und nicht.
Wobei ich ja schon merke, dass wenn man dann erstmal so Ruhe walten lässt und das so ein bisschen mit Abstand und ne, gehe erstmal in die Badewanne und denke erstmal drüber nach und ich mache hier mal den Haushalt so ein bisschen und so, dann merkt man ja schon, dass es dann so besser wird und dass sie auch dann anfängt zu reden und so.
Oder zu weinen.
Also darauf wollte ich hinaus. Also gibt es da ein Gespräch?
Mein ganzes Leben klingt gerade so hart negativ.
Ach, überhaupt nicht. Nein.
Kommt das mir nur so vor?
Nee, ich habe einen Fokus auf negative Sachen. Das kann
ja, er will auch einfach, also Sebastian möchte auch, dass es am Ende so ist. Aber ich passe auf. Das klingt nicht so. Das klingt wie bei jedem.
Nein, wir haben auch ein sehr schönes Leben.
Habt ihr Sex im Studio?
Nein.
Wo kam das denn jetzt her?
Das wollte ich die ganze Zeit fragen.
Okay. Gab's aber schon mal.
Das ist ja fast Tourette.
Gab's schon, aber.
Gab's schon.
Wie Tourette, ne?
Ja.
Gab's jetzt im Studio.
Ja. Aber ich hatte ich vorhin zwischendurch als Auflockerungsfrage im Kopf und jetzt war der Moment.
Mit den T-Shirts, das wird bestimmt so richtig schwer und so. Wir brauchen ein paar Auflockerungsfragen. Das ist wie so eine Band, die sagt so: Oh, wir haben nur Hits, ey, wir müssen mal so einen Bierhol-Song spielen, der nicht so gut ist.
Nee, jetzt hatte ich gerade einfach den Impuls, das zu fragen, weil. Du bist der Meinung, was es klingt jetzt alles so destruktiv, aber ist überhaupt nicht so.
Wollt ihr jetzt noch über die Art und Weise, aber dann würde ich sonst mal kurz da Tobias fragen, wie gehst du damit um, wenn du, hast du Misserfolge? Also gehst du aus deiner Komfortzone?
Ich habe tatsächlich auch oft Misserfolge, also viele denken immer, oder das haben mir Freunde schon oft gesagt und du auch oft, dass alles immer so, also gefühlt seit meinem Studienabschluss so eine Sternfahrt ist und das ist auf gar keinen Fall. Also ich habe schon krasse Rückschläge auch gehabt und krasse Enttäuschungen, also sowohl persönlicher Natur als auch berufliche Misserfolge oder wo ich mit den Tätowierern nicht zufrieden war, wo ich richtig stark, also das Gefühl habe, oder das habe ich öfter, wann hatte ich das? Vor Corona hatte ich das krass, dass ich das Gefühl hatte, krass zu stagnieren. Da haben wir sogar drüber gesprochen, Sebastian.
Ja, da hoffe ich noch.
Also, dass ich so richtig das Gefühl hatte, es läuft zwar alles, aber also richtig so, also Entwicklung für mich selber findet da eigentlich nicht mehr statt. Und dann habe ich mit Sebastian tatsächlich mich darüber unterhalten, dass wir an der Form drehen müssen und an den Farben, die ich verwende. Und wir müssen dem Ganzen noch, also das noch mehr in Konzept eigentlich pressen und noch so. Und das war es eigentlich gerade gar nicht. Also nach Corona, ne, wir sind jetzt Post-Corona quasi, oder Post-Tattoo-Lockdown.
Post-Tattoo-Lockdown, genau.
Hoffentlich der einzige, den es gibt. Habe ich gemerkt, dass meine Batterien einfach leer waren. Also ich habe 8 Jahre straight durchgearbeitet. Ich habe zum Beispiel, ich habe das mit Kollegen verglichen und habe in einem Jahr manchmal doppelt so viel gearbeitet wie ihr. Also wirklich doppelt so viele Termine gemacht. Und das 8 Jahre durch, ohne nennenswerten Urlaub. Also vielleicht mal 2 Wochen, aber mehr auch nicht. Und ich habe nach Corona gemerkt, dass meine Batterien einfach krass leer waren. Mein Geduldsfaden war ultra dünn, sowohl Sarah gegenüber als auch so, oh, ey, der will jetzt keine Linie in den Blättern haben. Boah, ey, was soll das denn jetzt? So, und da habe ich gemerkt, dass nach Corona, sind jetzt 8 Wochen, die wir wieder arbeiten, dass ich super entspannt bin, dass ich mit, also die Dichte an Tätowierungen, die ich mache, wo ich sage, da könnte ich auch ein Foto hochladen, weitaus höher wird wieder. Und das meine Coping-Strategie war eigentlich immer weitermachen und nicht irgendwie sich zurücknehmen und gucken, was war falsch, sondern weitermachen. Das war jetzt Geschichte, das Tattoo sind unter der Haut, der Kunde ist weg, der Kunde ist hoffentlich zufrieden, das ist immer noch das oberste Gebot.
Aber für mich selber kann ich nur weitermachen, nächstes Mal besser machen. Nicht okay. zurückblicken, immer nur nach vorne.
Das ist die Strategie,
ja.
um mit so Misserfolgen umzugehen.
Genau, und die hat eigentlich auch immer ganz gut geholfen, sage ich jetzt mal so. Also weil ich glaube, dass ich, also klar habe ich auch Issues und Sachen, die nicht so gut laufen oder an denen ich krass arbeiten muss. Aber ich glaube, dass ich damit eigentlich immer ganz gut gefahren bin.
Was sind die gerade aktuell? Also wo hast du gerade ein Feedback? Wo hast du gerade, wo arbeitest du dran?
An, dass ich nicht so kritikfähig bin. Mhm. Und dass ich nicht.
Also, du willst kritikfähiger werden?
Ja, ja, und dass ich nicht von anderen Leuten erwarten kann, dass sie dieselbe Begeisterung und Energie für Dinge aufbringen, wie ich es tue.
Ja. Mhm.
War das richtig so gesagt?
Soll ich das jetzt bestätigen?
Ich hatte auch gerade das Gefühl, dass der vorbereitet war, der Satz, oder von irgendeiner Person.
Habe ich schon öfter so gesagt, ja.
Ja. Kann ich auch total verstehen. Geht mir auch oft so.
Geht dir auch oft so?
Ja.
Also ich dachte gerade, kann ich verstehen, habe ich mir auch schon gedacht, als ich dich so beobachtet habe.
Genau, das, was du sagst, geht mir oft so. Und auch mit in Zusammenarbeit mit Sebastian oder auch mit Freunden oder auch mit der Band. So den gleichen Drive und die Begeisterung und wir hatten es am Wochenende, Sebastian sagte, das war dein neuer Satz jetzt. Dann so, ach so, wir bauen Luftschlösser, sorry, habe ich nicht gemerkt. So, nee, aber dann ist gut, dann weiß ich Bescheid.
Oh,
so.
Und das schlägt richtig tief rein, ne?
Das ist
ja
für mich gar nicht so, dass ich naives Luftschloss baue, sondern das ist in meiner Wahrnehmung die Ideen und Visionen und was man machen könnte, ja wirklich reell werden können.
Aber ich würde dann denken so, boah, krass, jemand denkt, ich baue gerade ein Luftschloss? Ja. Wer bist du denn? Ich meine das hier gerade bitter ernst.
Genau. Und er ist dann schnell so.
Das war, als ich.
Auch wenn sich nicht drüber unterhalten, das ist erstmal total unrealistisch. Deswegen brauchen wir jetzt darüber nicht sprechen.
Letzte Woche, als das mit dem Red Dot Award kam, zum Beispiel, da.
Nochmal ganz kurz: Red Dot Award für die Leute wie ich, die nicht wissen, was das ist und was das für eine Bedeutung hat.
Also, der Red Dot Award, das klingt vielleicht jetzt so hochgebauscht, aber. Das kennt man, wenn man Kommunikationsdesign oder Grafikdesign oder Werbung studiert, kennt jeder den Red Dot Award. Das ist mit dem ADC, würde ich sagen, in Deutschland so einer der wichtigsten Design-Kommunikationsmedienpreise, die es gibt.
Den also, hast du bekommen für?
Es werden diverse Produkte, die designt werden, mit dem Red Dot Award ausgezeichnet für besonders innovatives, gut gemachtes Design, jedes Jahr.
Verpackung.
In allen möglichen Lampen, Kopfhörer, alles.
In deinem Fall?
Und in meinem Fall die Brooklyn Soap Company, mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe. Die stellen Naturkosmetik für Männer her, also Bartpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte, all sowas. Die machen mit mir jährlich einen Adventskalender. Und der Adventskalender, der dieses Jahr rauskommen wird, wurde mit dem Red Dot Award prämiert.
Ah.
Genau.
Durftest du es jetzt schon sagen?
Das weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt gesagt.
Ist ja auch erst versetzt in 6 Wochen.
Das ist auch okay. Also, das ist auch, glaube ich, okay.
Warum
dass
durfte man das nicht sagen? Weil,
der Adventskalender wird natürlich erst zum Herbst rausgebracht, aber wir haben schon veröffentlicht, dass wir diesen Award zusammen gewonnen haben. Und das ist, denke ich, auch okay. Also die Jungs sind ja schon Freunde von mir. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier einen großen Konzern verrate oder so.
Ja.
Und das war für mich, als die Jungs damals gesagt haben, wir würden das Produkt gerne beim Red Dot Award einreichen, war das für mich so, okay, krass. Also das ist auch nicht ganz günstig, da überhaupt erstmal mitzumachen. Also es ist eine Einreichungsgebühr, die auch nicht gering ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, okay, krass, das ist eine reelle Chance, so ein Ding jetzt mal zu bekommen. Und zu Studienzeiten war immer schon so, oh, das wurde mit dem Red Dot Award prämiert und so, oh, krass. Und dann wussten wir irgendwie, dass so Mitte Juli ungefähr die E-Mails rausgehen, ob man denn das Ding gewonnen hat oder nicht. Und ich habe das auch zu Sarah gesagt und ich war beim Sport und dann kam diese Mail und ich so, oh mein Gott, ich gehe sofort duschen und muss mir sofort ein Bier aufmachen. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich Sarah das geschrieben und dann meinten sie so, ja, dann treffen wir uns gleich im Park mit den Hunden. Ne? Und ich bin von unserer S-Bahn zum Park geht so ein Weg runter und Arme hochgerissen. Und natürlich hätte ich am liebsten da gehabt, dass meine Frau dann mit einer Flasche Champagner wie nach einem Formel-1-Rennen steht. Und so, ja cool, Glückwunsch. Hey, so, also das... Dass ich da krasse, aber also innerlich geht ja bei mir da der Punk ab, ne? Und das hätte ich natürlich.
Äußerlich dann auch. Und nochmal, der Preis ist, weil jetzt ein Adventskalender ist oder weil dass es ein besonderer Adventskalender ist?
Die Kategorie, in der wir gewonnen haben, ist Verpackungsdesign, Beauty und Gesundheit, glaube ich.
Ah, okay. Oder sowas.
Also es hat nichts mit dem Adventskalender
genau,
zu tun.
Genau. Okay, nur jetzt habe ich es.
Ja.
Wir waren bei den Issues davor.
Issues?
Na, du hast gesagt, bei den Themen, also was du, da wollte ich eigentlich mit reinhaken. Was ist denn, als du jetzt gesagt hast, vor dem Tattoo-Lockdown war halt eben so eine Phase, wo so ein bisschen Weiterentwicklung oder wo es so keine Weiterentwicklung gab für dich oder wo du gesagt hast, du bist ein bisschen stagniert?
Ich glaube, die Entwicklung findet bei Tätowierern ja oft, Ich sag immer so, in den ersten 5 Jahren ist es richtig krass, weil man da ja quasi von Monat zu Monat eine krasse Entwicklung spürt und sich der Stil ja auch erst so festigt. Und dass jemand nach über 10 oder fast 15 Jahren Tätowieren nochmal so einen krassen Cut zum Beispiel wie Sebastian macht. Hast du ja, ne?
Ich hab mehrere, glaube ich, immer so.
Ja, aber dieser krasse Cut war ja nach dieser New School-Phase, mit der du ja in Deutschland so, dir durchaus einen Namen gemacht hast und man dich kannte, nochmal so zu brechen, so, das ist ja meiner Meinung nach, ohne dir jetzt Honig um den Mund zu schmieren, beispiellos. Also kenne ich wenige, die das so geschafft haben.
Ich kenne ein paar, aber
ich kenne auch einige. Probleme. Also zum Beispiel Daniel hat das ja auch krass voll, so einen Wandel vollzogen. Mhm. Aber für mich ist das, unvorstellbar ist das für mich, ehrlich gesagt. Also weil ich mich für mich wäre das irgendwie Verrat. Also ich bewundere das total krass und ich bin auch ein Stück weit sehr neidisch drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber für mich würde das so ein Verrat gleichkommen. So, oh ja, jetzt wollen andere Leute ja noch ihren Arm fertig gemacht haben und wie mache ich das? Du musst ja irgendwann Daniel hat da glaube ich auch mal von gesprochen, du musst diese klare Grenze irgendwann ziehen und du musst dann auch alles andere leider runterfallen lassen. Und dann werden auch Leute abwandern und auch Leute sagen, oh, der macht das nicht mehr und so. Und das könnte ich mit mir ehrlich gesagt nicht vereinbaren. Und deswegen war es für mich so, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Weil wenn du dein Stil irgendwann gefunden hast, dann sind die Sprünge, die du machst, nur noch marginal irgendwann. Die kriegen nur noch vielleicht Tätowierer mit oder Leute, die wirklich Tattoo-Kenner sind, Tattoo-Sammler, die wirklich deine Arbeit sehr gut verfolgen. Die kriegen noch, also ich glaube, meine Arbeit, wenn man die so anguckt, so retrospektiv, dann kann man so von den Jahren so Sprünge im Stil so ein bisschen, da hat sich das so, also ich glaube, es wird immer klarer und deutlicher. Aber ich habe das nie so klar abgekattet. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Anni Frenzel, mit der Sebastian ja auch lange oder länger zusammengearbeitet hat. Das bewundere ich an der, dass die nie ihren Stil maßgeblich geändert hat. Die hat das immer versucht zu verfeinern oder auch, ja, also gibt es mehrere Beispiele, aber die fällt mir jetzt gerade so ein.
Ja, sehr gut.
Ja. Und das habe ich immer bewundert eher, dass jemand versucht, in dieser Welt immer wieder sich selber neu zu erfinden und es immer noch ein Stück zu drehen, ohne die ursprüngliche Idee aus den Augen zu verlieren.
Ja. Hättest du denn Lust darauf? Weil ich meine, ich glaube fast, dass die Leute, die Künstler, Tätowierer, die es gemacht haben, es sich fast nicht aussuchen konnten, weil es einfach nicht mehr ging. Also es war gar nicht so ein, ich glaube auch du oder es war keine bewusste Entscheidung, den Stil komplett zu ändern, sondern mit dem Stil, mit dem man den man lange gemacht hat, sich gar nicht mehr identifizieren zu können. Also es war gar nicht so ein
Auswachsen ist das.
Genau, klar. Sondern so ein Rauswachsen. Wenn das noch gar nicht so ist und man das noch gar nicht will, dann ist das ja auch gar nicht nötig, quasi.
Ich glaube, dass ich da langsam rauswachse. Also wie gesagt, die Sachen, wenn man jetzt anguckt, als ich Sarah kennengelernt habe, jetzt, die sind schon sehr anders, finde ich. Also nicht krass, aber ist schon anders. Aber
wo siehst du die Unterschiede? Also
zum Beispiel den Arm von der Sarah habe ich im ersten Jahr gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Und zu jetzt hat sich das schon krass verändert. Den muss man im Ganzen sehen, weil das ja so ein kompletter Cover-Up-Arm ist. Also das ist ja alles gecovert, ne? Also überall was drunter.
Welche Aspekte haben sich verändert? Also was nimmst du wahr bei dir? Das finde ich wirklich
Ist gegenständlicher geworden, reduzierter. Mhm.
Findest du?
Nicht mehr so ineinandergreifend.
Aktuell reduzierter als mein Arm?
Ja.
Das finde ich nicht.
Ja, das wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus, nee, wie so deine eigene Wahrnehmung ist, also was du siehst und wie andere das sehen sollen. Ne? Also
reduzierter sehe ich jetzt, ich sehe ja schon, dass ich weniger Farbtöpfchen aufstelle als früher. Oder dass ich
Das ist ein Ziel von dir, oder?
Nee, nicht kein Ziel, aber das ist eine Entwicklung oder dass ich doch schneller an manchen Motiven werde. Und das heißt ja für mich, dass es reduzierter wird. Nicht, dass ich unbedingt mit dem Tätowieren schneller geworden bin, sondern dass ich klarer geworden bin oder dass ich auch mal Flächen freilasse und nicht überall noch ein helles Grau reinschattiere oder so oder noch einen Sandton oder ja.
Was wäre eine Weiterentwicklung oder was willst du lernen, obwohl du es dir ungern eingestehst? Also manchmal hat man ja schon im Kopf. Genau, wenn jetzt sowas, ich fange mal anders an, wenn jetzt ein Laden schon relativ perfekt im Konzept schon ausgearbeitet ist,
wie unser.
Ja, aber so nehme ich es auch wahr.
Also genau, da ja also nicht mehr der, weißt du, man hat ja viele Stellschrauben, wo der Weg sozusagen, wo man noch weiter nach oben gehen kann. Bei euch ist jetzt nahezu vom Konzept das schon auf einer sehr, sehr professionellen Ebene. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einen hohen, das ist kein großer Hebel mehr, um noch einen draufzusetzen. Am Kundenstamm und an deiner Auslastung oder eurer Auslastung scheinbar jetzt erstmal auch nicht mehr. Also was wäre dein, wo kannst du dann ansetzen und weitermachen? Wo tut's weh, wo man ran muss? Klar, du kannst jetzt noch eine vierte Spotify-Liste machen, dann hat der Laden noch mehr Spotify-Listen, aber...
Wo ist das negativ?
Nee.
Im Prinzip tut es im Moment gar nirgendwo weh. Also
zum Weiterentwickeln, meine ich.
Eigentlich im Moment ist alles okay. Aber klar müsste man dann irgendwann an der Umsetzung der Tätowierung, also ich kann nicht 20 Jahre jetzt noch das, was ich jetzt gerade mache, weitermachen. Das geht auf jeden Fall nicht. Und irgendwann muss man vielleicht den Cut sagen, wo man sagt, naja, man könnte jetzt locker, also wenn wir diese Terminvergaben nicht machen würden und diesen Terminstopp nicht irgendwann machen würden, wäre ich ja locker ein Jahr ausgebucht. Mhm. Und wenn man das natürlich irgendwann sagt, okay, scheiß drauf, es können auch nur 2 Monate sein, eigentlich musst du nur heute und morgen arbeiten, dann könnte man natürlich stilistisch relativ viel wegbrechen lassen oder relativ viel verändern und wahrscheinlich würde ein großer Teil der Kundschaft trotzdem noch treu bleiben, weil sie einfach Bock auf uns und Bock auf den Laden und ja, also man könnte die mitnehmen oder davon überzeugen oder da auch heranführen, aber ich bräuchte auch Zeit dafür, also ich könnte nicht sagen, also ein Ansatz wäre natürlich zu sagen, ich setze mich jetzt hin und zeichne ein ganzes Tarot-Set und danach ist alles neu. So, könnte ich ja auch machen. Oder ich mache einfach Motivtafeln wie ein Herbert Hoffmann oder Sailor Jerry oder sonst wer das früher gemacht haben. Oder ein Flashbuch, so. Der so nach dem Motto, das ist jetzt die Grundlage, das ist mein Baukasten und daraus entsteht alles Neue. Das kann man so machen. Aber dafür bräuchte ich auch Zeit. Und das kann ich nicht in den Weihnachtsferien mal eben machen. Also ich habe es ja noch nicht mehr hinbekommen. Ich habe ein neues iPad gekauft und zeichne immer noch alles per Hand. Ich bin wahrscheinlich der einzige Tätowierer in Deutschland, der nicht mehr im iPad zeichnet. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe mich nicht in diese Software reingefuchst. Ich habe es nicht geschafft, innerhalb von 2 Wochen Weihnachtsferien mir das auf die... Also das war jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich einer der Einzigen bin, aber... Ich habe es nicht geschafft, mir in 2 Wochen Weihnachtsferien die Software so auf die Kette zu ziehen, dass ich ab dem 1. Januar wieder genauso schnell arbeiten kann und vorbereiten kann, wie ich das per Hand und per Referenzen ausdrucken und sonst was machen kann.
Ja.
So, und deswegen habe ich es bis heute nicht gemacht. Und genauso bräuchte ich das bei so einer Stiländerung. Klar könnte ich mal ein paar Flash-Sheets zeichnen und sagen, so hier in die Richtung möchte ich gerne mehr machen und dann würde ich mal ein paar Motive tätowieren, aber dann wollen auch wieder andere Leute den anderen Kram haben. Also so ein für mein Konzept und für meine innere, für mein Autistentum bräuchte ich das irgendwie, dass ich sagen würde, ich bräuchte noch mal eine Auszeit wie jetzt Corona, also 8 Wochen nichts tun, hinsetzen, das entwickeln und sagen, ab da nehme ich erst neue Termine an. Ich hab gar keine Termine mehr im Voraus und ab da geht's neu los und dann gibt's nur noch das. Mhm. Anders wird's für mich, glaube ich, nicht gehen. Und wahrscheinlich wird dieser Punkt kommen. Vielleicht kommt er in einem Jahr, vielleicht in 3, vielleicht in 5, vielleicht kommt er auch erst in 10. Aber irgendwann wird er wahrscheinlich kommen, dass ich sage, das ist jetzt die große Aufgabe, die ich noch habe, weil alles andere schon perfektioniert ist. Kann sein, weiß ich nicht.
Gibt's andere Tätowierer, die dir Kritik entgegenbringen? Oder, also weil du vorhin nämlich gesagt hast, dass du eigentlich das lernst, gerade kritikfähiger zu sein, bist du denn oft damit konfrontiert?
Konfrontiert bin ich damit gar nicht so
oft. Oder suchst du's?
Indirekt halt, ne?
Indirekt, also meine die Kritik ist für mich immer so, ah, okay, also der folgt dem, der repostet den, der lässt sich von dem tätowieren. Also ich habe zum Beispiel im Vergleich zu vielen anderen Kollegen wenig Tätowierer als Kunden. Ich habe natürlich schon einige Tätowierer tätowiert und auch einige gute Tätowierer, oder die ich sehr schätze, aber nicht so, also so einen krassen, also das ist ja auch sehr subjektiv und sehr persönlich und sehr gefühlsgesteuert. Mhm.
Das nagt.
Das nagt schon, ja, klar. Klar nagt man das, wenn man zu einem Tätowierer, der gleich lange, wie man selber tätowiert, sagt, ich hätte gern von dir das und das Riesenprojekt.
Und der sagt nicht, ich von dir auch.
Also.
Ich verstehe es total.
Noch nicht mal, also so.
Ja.
Genau, aber das
ist. Gut, dass du es sagst.
Also ich glaube, jeder, der sagt, dass ihm das egal ist oder dass er das gar nicht merkt, also das kann man ja gar nicht merken. Mhm. So. Und das nagt schon an einem, aber ich weiß auch nicht, wie sehr ich von meinem Standpunkt wegweichen möchte, um solchen Leuten zu gefallen. Also, weil dann bin ich ja nicht mehr ich.
Hast du mal überlegt zu fragen? Also, weil ich kenne dieses...
Nee, aber ich kenne zum Beispiel Leute, die fragen mich ständig wegen irgendwelcher Marketing-Sachen, aber haben noch nie ein Tattoo von mir geliked.
Und hast du da mal gefragt?
Nö. Da weiß ich, ich weiß doch, was los ist. Also... Also da bin ich aber auch drüber hinweg, dass mich das hart verletzt. Also irgendwie kränkt es mich natürlich schon, aber ich habe das so angenommen. Also ich glaube, bei Tätowierern ist die Schnittstelle zwischen gutem Geschäftsmann, und das klingt jetzt hart, ich sehe mich selber gar nicht als Geschäftsmann. Also ich habe nie daran gedacht zu expandieren. Ich wollte nie einen riesen Laden mit 20 Tätowierern haben. Das war mir alles, also ich bin kein Businessman in dem Sinne. Aber trotzdem die Schnittstelle aus Geschäft gut führen und verstehen und gute Tätowierung anfertigen, die Schnittstelle ist oft, also da gibt es wenige, die Schnittstelle gut treffen, meiner Meinung nach. Und ich denke manchmal, dass ich beides ganz gut treffe, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich nur das eine gut treffe. Also ich möchte eigentlich nicht ein erfolgreicher Tätowierer sein, weil ich Marketing gut kann. Das ist eigentlich gar nicht mein Anspruch. Ich möchte eigentlich auch ein guter Tätowierer sein.
Verstehe ich voll. Aber deswegen habe ich dich auch schon mit diesen Fragen so genervt am Anfang. Ja. Weil ich mir das dachte,
Dankeschön.
Weil ich mir ein bisschen denken konnte, dass es so ist.
Aber dieses Marketing ist eine Qualität, die du reinbringst. Genau. Natürlich, weil du es kannst, willst du dann natürlich nicht weiterlernen oder hast du kein Bedürfnis da, aber finde ich super wichtig auch. Weil da ist ein Mangel da. Also es ist jetzt kein Mangel an guten Stilen oder sowas, aber Vermarktung, Kundenumgang oder Konzeptpräsentation und so, finde ich schon eine wichtige Sache, die du reinbringst oder wo ich mich auch inspiriert fühle.
Also um das Thema jetzt ich will ja gar nicht so lange drauf rumreiten, aber natürlich gab es schon mal auch zum Beispiel die Situation, dass Leute dann gesagt haben, besoffen auf irgendeiner Party, ja, also ich würde das jetzt eigentlich nie so sagen, aber ey, du machst das echt gut, wie du dein Geschäft präsentierst und das finde ich alles richtig gut, aber ich bin das irgendwie nicht. Und es ist auch okay, dass derjenige das nicht ist, aber fühlt man sich mal so, ja, danke, ich weiß, dass ich das gut kann. Ich hätte gerne auch von dir gehört, dass du meine Tattoos ganz cool findest.
Ja, genau. Man will ja das, was man nicht kann. Das ist ja ganz klar.
Aber es ist natürlich eben auch das Blöde ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, aber du hast natürlich auch ihr habt natürlich durch dieses Ganze, was da auch vom Ladenpräsentation her ist, auch viel geschaffen, was das im schlechtesten Fall überblendet.
Ja, aber wir tragen doch auch alle Turnschuhe, die trotzdem in China produziert werden und nur gute Werbung und gutes Marketing
haben. Ja, genau. Ich wollte dich nämlich auch eigentlich fragen, ob der Satz für dich gilt, Style over Content. Wie man das ja immer nämlich genauso sagt. Also ist am Ende
des... Also wenn man so blöd sagen kann, Form oder Inhalt, dann ist es eher Form. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde... Nur, also die Form muss schon Inhalt haben. Also es darf jetzt nicht alles, ich blase das jetzt nicht alles nur mit tollen Fotos und toller Einrichtung auf. Da ist schon Gedanke hinter, ne? Und ich mache das auch nicht mal eben so. Also wenn wir was im Laden machen oder wir renovieren auch gerade wieder so ein Stück im Laden, das ist schon, da ist schon richtig viel Arbeit hinter und da sitze ich wochenlang dran und drucke Sachen aus und hänge mir das hin wieder. Also da sage ich nicht mal eben so, naja, gucke ich mal ein bisschen Pinterest durch und dann richte ich das so ein.
Ja.
Also es ist schon, da ist schon richtig krass viel Arbeit hinter. Mhm.
Das glaube ich auch.
Das ist ja auch keine statische Sache. Ne? Also ich meine, du hast jetzt präsentationsmäßig vorgelegt und bist dann irgendwann am Ende und kannst dich jetzt anderen Sachen widmen. Und bei anderen Leuten, die jetzt künstlerisch total fit sind oder innovativ oder was du meintest oder kontrovers, die müssen halt jetzt an einer Präsentation arbeiten. Das macht ja nicht viel Sinn, immer ins Extrem zu gehen.
Mhm. Genau, wobei ich aber, wie gesagt, auch gerne sagen, also schon über mich sagen würde, dass meine Designs auch durchdacht sind und dass ich da auch schon Anspruch habe, dass man meine Sachen einen Wiedererkennungswert haben und so. Und ich glaube auch, dass sie es haben.
Das steht ja nicht zur Frage. Also was ich jetzt sehe, ist, was du schon sagst, dein Ziel ist die Zufriedenheit deines Kunden. Ne? Und wenn du jetzt künstlerisch von Kollegen anerkannt werden willst, musst du ja kontroverse Sachen machen oder überraschende Sachen machen, was der Kunde meistens nicht geil findet. Wenn du Stiländerungen machst oder wenn du ungewöhnliche Motive machst, da ist der, außer jetzt der Hardcore-Sammler, wie du sagst, sind die meistens überfordert. So. Also
ja, und Frage ist ja auch, was immer dann die Anerkennung ist. Ist die Anerkennung, dass deine Followerzahlen krass in die Höhe schnellen? Also wer folgt dir dann? Folgen dir nur Tätowierer noch? Folgen dir, also da haben wir vor dem Podcast drüber gesprochen, oder folgen dir reale Endkunden? Welche Endkunden folgen dir? Die wichtigen, die irgendwie vielleicht in deiner Region, wo du ansässig bist, oder in der Stadt irgendwie, weiß nicht, das präsentieren, was dein Laden ausdrucken soll oder was du ausdrucken möchtest? Tätowierst du die, in Anführungsstrichen, richtigen Leute, wenn man das so sagen kann? Oder ist es einfach nur, dass irgendwelche Leute deine Sachen tragen, die das einfach nur toll finden und du hast da aber deinen krassen Künstlershit verwirklicht. Hm. Also das ist ja eine Gratwanderung und das ist ja auch gar nichts, also man möchte das immer gerne messen, aber das ist ja schwierig so overall zu sagen, finde ich.
Ja, das ist ja auch gar nicht wichtig, eine allgemein gültige Aussage machen, sondern es ist jetzt ja interessant, wo willst du gerade hinwachsen, ne? Und oder wo wollen andere, wo haben andere Defizite?
Ja.
Jetzt hat er eine Dattel im Mund, jetzt kann man nicht mehr antworten.
Hol mir mal die Schokolade.
Ja, hier. Oh, ich hätte gern auch ein Stück Schokolade. Sarah, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Naja, das heute.
Ich dachte schon, dass es das sein wird.
Ja. Und das vorletzte?
Ich wollte auch sagen.
Davor das Bahnfahren, U-Bahn fahren hierher, also hier durch die Stadt.
Das war das letzte Augen zu und Durcherlebnis.
Naja, um hierher zu kommen, ja, das
du bist
alles.
Du bist doch Hamburger jetzt. Mhm. Da ist man noch mit Fahrrad. Da ist man noch mit allen Wassern gewaschen. Ach so.
Hamburgerin mit Fahrrad.
Hamburgerin mit Fahrrad.
Ja.
Was ist daran so schlimm an U-Bahn fahren?
Ich finde das auch ganz gruselig.
Das gibt das Fahrzeug an sich.
Mhm, auch ja. Und dann ist das dunkel und laut und.
Und unten drunter.
Ja. Aber nee, also auf jeden Fall das Erlebnis jetzt hier heute.
Also der ganze Tag heute, ja, mit U-Bahn fahren und Podcast.
Ich bin auch echt müde.
Ja,
man wahrscheinlich schlafen wie ein Stein und knirschen wie, weiß ich nicht. Ja.
Ja, ich kann dir für morgen noch den Termin machen. Okay, das war das letzte Augen zu und durch. Hast du dich in irgendeiner Form vorbereitet? Damit es nicht ganz so Augen zu und durchmäßig ist?
Nee, überhaupt nicht. Weil ich wusste, wenn ich mich da zu lange mit beschäftige, dann wird es wahrscheinlich richtig doll schlimm in meinem Kopf. Alles.
Dann bauscht es sich noch mehr auf.
Ja.
Okay. Fandst du es jetzt schlimm?
Nee, fand ich nicht schlimm.
Das ist gut.
Das ist voll okay.
Tobi, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Da habe ich schon ganz lange drüber nachgedacht.
Das weiß ich mir schon, dass du das dir überlegt hast. Na klar.
Vorbereitet.
Ja, ich habe überlegt. Also ich habe ja alle eure Folgen gehört und manche sogar mehrfach, wenn ich ehrlich bin. Und
ach, das ist einfach nur Tobis Zahl, die wir da haben bei dem Podcast. Die Statistiken. Der hat halt 10.000 Mal.
Nein, so. Also, ich habe mal angefangen und wieder aufgehört. Nein.
Ich freue mich die ganze Zeit über neue Hörer, aber es ist eigentlich nur Tobi, der sie jeden Tag hört.
Aber also ich habe mir überlegt, ob so overall mein letztes Augen zu und Durcherlebnis, was, glaube ich, unsere Hochzeit war.
Das wusste Sarah Ann jetzt nicht.
Doch, glaube ich schon. Weil ich eigentlich ein sehr eigentlich war ich da nie so richtig für, also für sowas, ne? Mhm.
Für sowas ist heiraten?
Hä? Ja, aber und dann aber also. So gemerkt habe, dass so in der heutigen Zeit so ein Zugeständnis zu machen und so Yes zu sagen und so, dass das schon auch so, also mir selber auch gut getan hat in meiner Entwicklung und dass das es war nicht Augen zu und durch, war es ja nicht wirklich, ich habe mich ja nicht überwunden dazu, aber es war schon so, für mich hat da schon ein altes Leben so ein bisschen aufgehört, wenn ich ehrlich bin. Manifestiert sich auch in der einen Tattoo, oder, ne? Wir haben auch unsere Front davor begonnen, einen Tag davor. Hm. Einen Tag vor der Hochzeit haben wir das erste Tattoo.
Ja, war spannend, dich da zu erleben.
Ja. Und, aber das so letzte, jetzt aktuelle Augen zu und durch Erlebnis war wahrscheinlich die Corona-Zeit für mich tatsächlich. Weil es war ganz schlimm für mich, nicht zu, also es war richtig, die ersten,
nichts.
Wir haben 8 Wochen nicht gearbeitet und die ersten 4 Wochen bin ich jeden Tag in den Laden gefahren. Ich war jeden Tag im Laden.
Wir sind Autist.
Weil du dachtest, vielleicht kommt jemand.
Ich bin manchmal morgens um 7 hingefahren und war um 9 dann zum Frühstück wieder da, wenn Sarah aufgestanden ist.
Um nach dem Rechten
zu sehen. Ja, ich habe dann Müllsäcke gewechselt, Post rausgeholt, ein paar Sachen abgewischt. Also so richtig, es war schon so richtig, rückwirkend sehen war es richtig gaga, ne? Ich frage mich manchmal, was ich da gemacht habe. Aber ich war, also, aber so, ich habe Einverständniserklärung der letzten 4 Jahre alphabetisch sortiert und digitalisiert mit allen Daten.
Ihr habt jetzt auch so eine Kundenkartei und
alles,
so, du hast das auch gezeigt,
alles,
ne?
Alles. Ich hab Ordner beschriftet.
Ach, das war einfach nur so krankheitsmäßig. Das war gar nicht, weil du so.
Ich habe Fußleisten so mit Silikon gemacht und also ich habe so völlig bekloppt eigentlich. Also so richtig so Rain Man. Kennt ihr den Film Rain Man?
Ja, das
so
kann richtig, auch ein
Ja. So richtig soll
Hat es
so,
geholfen? So, also hat das, also.
Das hat mir geholfen, weil ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das damals so erlebt hast, weil es ja schon viel länger her ist. Ich fand, als ich 2012 angefangen habe, offiziell zu tätowieren, ich muss jetzt ein Gewerbe? Ja, jeder Tätowierer ist selbstständig. Ach so, echt? Also man wird ja so reingeschmissen, ne? So ins kalte Wasser. Man muss so, ne, Tätowierer sind selbstständig. Und dann hast du das Business so hochgezogen bis heute. Mit eigenem Laden, aber du hast nie so ein, also wie ein Haus gebaut, aber da ist ja nie ein Keller oder ein Fundament drunter gewesen. Das schwamm immer so auf so Treibsand rum. Und jetzt hatte ich 8 Wochen Zeit, das Haus mal so auf so Böcke raufzustellen und da mal so ein Fundament drunter zu bauen. Mhm. Alles so zu ordnen irgendwie. Und das hat mir ganz viel Stress, den ich jetzt gar nicht mehr spüre, den ich und so getrieben sein, was ich 8 Jahre lang hatte, hat das alles weggenommen, weil ich ganz genau weiß, es ist alles. Sind, ja.
Also es sind so Analysen, also es ist jetzt nicht das Fußleisten abwischen gewesen, was dir dieses Fundament gibt, sondern
ja,
oder
es
was
ist so, wo stehst du, was hast du, ist so, also das, was ja wahrscheinlich kaum ein anderer Tätowierer macht, aber für mich hat das ganz viel so ein bisschen die Datenkralle. So, ja. Also das habe ich schon gemacht. Ich habe Skizzen archiviert, ne? Also ich habe 10 Aktenordner voll mit Transparentpapieren und alles mit so einer Klebemaus
Füchse,
aufgeklebt
Anker,
und so. Ja, ja. Richtig bescheuert.
Hast du jetzt ein Archiv, so ein kleines?
Ja, im Prinzip. Hier? Genau, ich habe sogar so ein Archiv, was ich gemacht habe, Magazinbeiträge, Sachen, die ich designt habe, so Belegstücke, T-Shirts, die ich mal gemacht habe, mit so Jahreszahlen, also wirklich wie ein Archiv. Ja.
Fischt das mal jemand auf später in 2080.
Nee, und immer wenn jetzt was dazu kommt, kann ja, tue ich das ja gleich rein. Ja, keine Ahnung, wer sich das irgendwann anguckt. Vielleicht keiner.
Sarah,
aber
dann
vielleicht
nach
hat man es nur für sich.
Anfängt noch das Museum groß zu machen.
Ja, aber das ist wie meine Großeltern, die haben schränkerweise ja, voller Fotoalben, wo Heidi und Karl bei der Brotzeit in den Alpen. Wer guckt sich das Foto jemals an? Aber trotzdem haben sie es damals eingeklebt und dahin geschrieben, weil es ja. war so ein Retros, also du setzt dich damit auseinander und verarbeitest dann es in dem Moment dann ja auch.
Und du wirst dir bewusst, also so, ja. Du lebst sonst so schnelllebig durch und hast das von denen so.
Genau,
du
weißt auch zu schätzen, was du geschafft hast in der Zeit und wirst dann auch ein bisschen vor dir selber wieder ein bisschen demütig und denkst so, naja, man muss auch nicht immer sagen, oh, war heute wieder nicht gut und ich muss doch besser werden, sondern kannst auch mal gucken, was man
Ich finde es auch nicht verkehrt, mal zu gucken, was man schon geschafft hat.
Ja, um so ein Überperform zu vermeiden. Also, dass das eigentlich reicht.
Dass du dich verlierst da drin, ja. Weil das, da neigt ja jeder von uns zu, glaube ich.
Mhm. Ja. Oder zu akzeptieren, dass du genug bist. Also, man kann ja immer diese Idee haben, ich muss noch mehr machen, aber vielleicht, so wie ich es raushöre, weil man noch gar nicht geguckt hat, was man gemacht hat. Und dann das kann man.
Das wird bei ihm nicht passieren, erstmal.
Wollte ich sagen, so wie der Satz, du bist genug, so wie du bist, kommt jetzt nicht, kommt nicht an. Ja.
Ich würde das gerne akzeptieren, aber hören tut man es ja trotzdem gerne.
Ja. Und fühlen muss man es ja. Und das ist ja das Problem.
Nächste Schritt, ja.
Man muss fühlen, ja. Man muss diesen Satz, also es kann einem 10-mal jemand sagen, aber du bist genug, du bist wirklich toll. Guck mal, was du geschafft hast, guck mal der Laden, den ihr habt, guck mal, bla bla. Aber wenn es nicht gefühlt wird, ist es hier so. Ich höre, was du sagst, aber es kommt nicht an.
Geht der Red Race weiter.
Ja, und das ist ja, dahin muss man ja sozusagen eher kommen. Sarah, was ist denn das nächste große Ding bei euch? Gibt es irgendwas, was so...
Eigentlich unsere Party im September, die 5-Jahres-Party. Aber dank Corona wissen wir jetzt noch nicht, ob die stattfinden wird. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen ab, bis die Politik wieder aus ihrem Sommerurlaub zurück ist, Ende August. Ja, und wenn, dann freuen wir uns sehr, wenn die stattfindet. Und wenn nicht, dann wird die verschoben.
Und was wäre dann das große neue Ding? Das große nächste Ding?
Privat? Kinder. Und nein.
Gibt es da jetzt nicht vor?
Darauf wolltest du hinaus?
Nee, wollte ich nämlich nicht. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Weil es so Stereotyp ist, ja, ist ja ein Pärchen mit, keine Ahnung, wie alt ihr seid, Anfang 30, jetzt müssen die ja mal Kinder machen.
Nee, gibt kein großes Ding.
Eigentlich mal gar nichts, das ist auch mal ganz gut,
ja,
oder?
Gut.
Ja.
Voll krass.
Hätte sein können, dass ihr irgendeinen nächsten Step jetzt habt, ihr stellt zwei Leute noch an oder ihr macht noch das. Nein.
Ich hätte vorhin auch die Idee, dass du größer werden willst oder sowas.
Das möchte ich nochmal betonen.
Gerne.
Das steht
alle Hamburger Kollegen.
Es stand mal zur Debatte. So vor 2 Jahren haben wir das mal kurz, ganz kurz überlegt. Das werden wir nicht machen. Wir haben den Laden, den wir jetzt haben, auf eine lange Zeit oder auf eine längere Zeit seit letztem Jahr auf 10 Jahre festgemietet. Und das ist auch die Zeit, wo wir vorhaben, dass sich da nichts ändert.
So. Das ist ja krass.
Ja, aber guck mal, ich bin
ist jetzt, ja krasser wie heiraten, als
jetzt,
heiraten.
Ich bin jetzt 31, das heißt, ich habe den Laden bis 40, also mit 30 habe ich ihn auf 10 Jahre gemietet.
Du bist 31?
Ja,
ich weiß, was wir noch vergessen
haben. Leben hat einem zugesetzt.
Ich weiß jetzt, was ich jetzt noch fragen werde.
Ich weiß genau, was du meinst.
Nee, überhaupt nicht, aber ich habe mir nicht drüber Gedanken gemacht.
Und dann bin ich 40 und mit 40 kannst du immer noch rein alles machen.
Ja.
Du kannst noch einen großen Laden machen, aber mit 40 wird sich, bis 40 wird sich auch, wenn man das so sagen kann, entschieden haben, ob wir Nachwuchs geplant haben oder bekommen haben oder nicht.
Mhm.
Und dann kann man immer noch sagen,
da bin ich auch schon über
40. Ja, genau. Komm, wir machen den Laden zu. Wir machen noch mal eine Weltreise. Wir gehen jeder noch mal anders, woanders tätowieren. Wir machen dann einen größeren Laden auf. Also ich finde, dieses Business ist auch im Moment so fragil und so vage. Wer weiß, was da jetzt passiert. Also ich bin damit froh, so wie wir es haben, das ist gut zu überblicken, das ist gut zu planen. Und es gibt genügend andere schöne Projekte. Also ich muss nicht für mein Ego oder für mein Businessman-Dasein irgendwie das fette Tattoo-Imperium hochziehen. Das habe ich kein Interesse dran.
Mhm. Was meinst du als Businessman, dass es gerade fragil und vage ist? Also wie nimmst du das gerade wahr, das Tattoo-Geschäft?
Super, super viele Leute ins Tätowieren rein von allen möglichen Richtungen. Also nicht so aus verschiedensten Motivationen. Du kannst deinen Eltern sagen, ich möchte gerne Tätowierer werden und die unterstützen das wahrscheinlich sogar schon. In Deutschland sind wahrscheinlich 10 Tattoo-Schulen kurz davor aufzumachen oder an den Start zu gehen. Die Businesspläne liegen wahrscheinlich in diversen Schubläden zu Hause. Wir haben, glaube ich, ich würde lügen, wir haben bestimmt in Hamburg 50 Läden in den letzten 2 Jahren dazu bekommen oder so.
Mhm.
Und davon sind 20 auch okay oder gut. Also ernst zu nehmen. Mhm. Und das ist mir zu fragil da in einer also du musst ja auch, wenn du einen großen Laden hast, musst du den ein großes Geschäft führst, dann musst du das in einer prädestinierten Lage haben, die auch eine gewisse Miete kostet dann. Und das ist mir einfach, das will ich mir nicht an die Hacken binden. Weil dann geht nämlich der Fokus vom Tätowieren weg. Und ich bin immer noch am liebsten jeden Tag Tätowierer und Zeichner und Tätowierer.
Ja.
Und das wird dann verloren gehen. Dann müsste ich
Store Manager nur noch
zurück. Genau. Also entweder müsste ich jemanden einstellen und ich gebe ungern Sachen ab und Kontrolle ab. Und dann müsste mein Fokus vom Tätowieren weggehen und das will ich ja als letztes. Nee.
Aber damit entscheidet sich das ja schon, weil das vorhin im Raum stand, ob wie viel Business oder wie viel Herzblut im Tätowieren ist.
Also Tätowieren ist 80% und Business 20%.
Ja. Und das ist ja dann die Entscheidung. Ne? Ja. Wenn man sagt, ey, ich will einfach nur Kohle machen, dann wechselst du zum Store-Manager und gehst ins Geschäft und sagst, ey,
ich bin dann hätte ich es schon lange gemacht.
Ja, dann bin ich froh, dass ich keine Maschine mehr in die Hand nehmen muss. Und manche, also meine Entscheidung ist ja auch so, das Handwerk liegt mir mehr am Herzen, als jetzt noch mehr Geld zu verdienen oder noch einfacher Geld zu verdienen. Was heißt dieser Blick? Dieser Auge hochgezogen.
Ich meine, du sollst hier reinsprechen.
Ja, aber du unterbrichst die Stimme wieder durchständig. Das muss ja auch in dieser. Ich werde halt ständig mal rausgebracht, bloß weil ich halt ans Mikro soll.
Ja, aber das.
Ist halt schwierig für mich, dann den Faden zu folgen.
Ach, wenn ich. Sag mir das doch, du hast vorhin gesagt, ich soll dir Bescheid sagen.
Ja. Sebastian tätowiert mich ja morgen nochmal. Das heißt, wir können nochmal den ganzen Tag alles nochmal durchkauen und.
Boah, wenn ich heute Abend die Aufnahmen gecheckt habe und die nicht gut waren, dann komme ich morgen nochmal mit dem ganzen Equipment.
Wir sabbeln auch untereinander die ganze Zeit. So, ja, ich bin auch noch gut. Gib mir nochmal das Wasser.
Mhm. Ey, das ist doch der erste Teil jetzt. Wir machen den längsten Podcast von allen.
Ich würde sagen, wir sind fertig, weil diese Uhr zeigt hier eine 4.
Eine 4 was?
Takte, das heißt, 4053 Takte. Das sind auf jeden Fall schon 2,5 Stunden oder so.
Was?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Ich habe doch kaum was gesagt.
Ja, dann los, komm mal. Erst auf Toilette, wir können. Oh, jetzt. Wir haben 2 Minuten.
Gibt's denn noch Sachen?
Mein Hintern ist nass, auf jeden Fall.
Ja, siehst du?
Ja.
Also meistens ist ja so, dass man irgendwie so. Also, oder habe ich so ein Gefühl, jetzt reicht's? Oder jetzt ist. Wie ist das bei dir?
Nee, das. Alles super. Alles gut.
Reicht dir jetzt auch?
Ja. Können auch weitermachen.
Wir können ja auch noch etwas, wenn man jetzt noch rauchen könnte.
Na, das wäre natürlich ein Träumchen.
Oh, dann würde ich hier noch sitzen mit dir. 4 Stunden, ey.
Und noch mal noch ein Weißwein.
Und noch ein Weißwein. Und noch ein
Weißwein. Ja, genau. Das wäre schön.
Aber wenn du jetzt denkst, du hast zu wenig gesagt.
Dann nein, das war ein Spaß, um Himmels Willen. Aber ich dachte so, 2,5 Stunden kann ja nicht sein. Das wäre schon so lange hier.
Das verplaudert sich hier auch einfach. Ja. Das
ist so. Wie hat es euch denn gefallen?
Guck mal so. Ich frage immer, Sebastian, ich fand sehr unterhaltsam.
Jetzt muss er nachdenken.
Naja, ich fand das jetzt sowieso auch ein Wagnis, jetzt, dass ihr beide gleichzeitig zu Wort kommt oder wie da die Waage ist. So. Mhm. Kann das jetzt aber gerade noch nicht einschätzen, ob das jetzt für jeden adäquat war.
Naja, ich habe ja von vornherein gesagt, ich muss jetzt auch nicht so viel erzählen. Mhm. Für mich war das ja jetzt auch ein bisschen in so einem Test. Mhm. So. Mhm. Ne? Also ich,
du kannst ja trotzdem noch mal sagen, wie erreicht man denn dich, wenn man von dir tätowiert werden möchte? Dann schreibt man auch bei Instagram bei
euch? Am besten. Also beziehungsweise über das Instagram-Profil, da gibt es einen kleinen Button mit E-Mail und dann schreibt man eine E-Mail.
An Sarah N. Tietjen. Oder an Tobias Tietjen.
Richtig.
Ja, also ihr pflegt schon am meisten eure jeweils eigenen Accounts.
Ja, genau. Ich habe eine eigene E-Mail-Adresse, also @ateliertietchen quasi, ne?
Ja.
Und Tobi auch, dass wir das immer direkt gefiltert haben. Ich mache meinen Kram, er macht seinen Kram.
Und deine Terminvergabe ist aber auch nur
immer.
In diesen halbjährigen?
Nein, um Himmels Willen.
Oh, das müssen wir aber wirklich nochmal genau dazu
Nein,
sagen.
Bei mir kann man jederzeit einen Termin bekommen. Ich habe immer so im Schnitt, würde ich sagen, zwischen 4 und 6 Wochen Vorlauf.
Super. Sarah guckt immer, dass er richtig ins Mikro spricht.
Ja, aber er hat die ganze Zeit immer hier.
Wir müssen noch was an den Mikros machen, das geht mir ganz schön auf den Schlüpper.
Dir geht's auf den Schlüpper?
Ich möchte, dass du eine Ansage machen, dass du einen Sponsor suchst, Sebastian. Also wenn hier jemand bei einer Firma arbeitet, die Mikrofone macht.
Beim Radio musst du auch so, habe ich neulich ein Tutorial drüber gesehen, beim Radio sitzen die auch direkt vorm Mikro.
Genau, aber das Problem ist ja, dass Sebastian Nomaschke nicht, das ist egal, ob was die Benchmark ist, wie es andere machen, er möchte das hier in diesem Studio, in seinem Tattoo-Studio machen, er möchte dabei sich frei bewegen können, er möchte sich zurücklehnen können, er möchte nicht schwitzen dabei, auf nichts achten müssen, weil sonst macht er das hier nicht und insofern muss man dafür sorgen, dass entweder die Umgebung und Rahmenbedingungen stimmen oder es geht nicht.
Okay. Sky's the limit. Nee, es geht mir um diese, es geht mir um die Stimmung halt einfach, ne? Und wenn dann technische Geräte das menschliche Miteinander zu sehr unterbrechen oder bestimmt, dann.
Aber meine Stimmung ist auch eine Flexibilität, ne? Die der Stabheuschrecke nicht.
Flexibilität. Stabheuschrecke
ist.
Das Wort kenne ich gar nicht.
Meins für ihn. Mein Tier für ihn. Weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass nur weil ich jetzt da reinspreche und die beiden angucke, das irgendwie, das eine Atmosphäre
was Struktur ist, Sebastian, noch wichtiger als mir, stimmt's? Mhm. Noch wichtiger, ja.
Also, mach ich nicht immer so?
Ja, so, warte. So. Und so läuft er auch.
Du kannst mich ja nachher mal angucken, wenn ich nach Hause gehe.
In diesem Raum findet eindeutig Mobbing statt.
Auf jeden Fall, und es tut mir leid, Sebastian. Das ist ja auch aus Liebe.
Kein Problem, wenn Witze auf meine Kosten gemacht werden. Ich bin wohlhabend.
Ich bin wohlhabend?
Also ich nehme mal an, ihr wollt alle Feierabend machen, dann höre ich jetzt auf, weitere Fragen zu stellen.
Darf ich jetzt, Sebastian?
Was willst du denn machen?
Na, jetzt zu Ende machen.
Ach, deine Ausdauer ist auch wirklich... Ja, mache.
Vor allem meine.
Er war so die letzte
Woche. Jetzt warm, Alter.
Was?
Ich bin jetzt. Achso, dann
lass
ich
dann kann selber rausgehen.
Ich wollte gerade sagen, mach doch einfach zu zweit weiter.
Aber das ist auch irgendwann, also man
Tobi,
kann auch
Tobi, wir nehmen morgen beim Tätowieren weiter.
Ja, ich lasse euch alles hier.
Und dann machen wir alles, Nadelstärken, alles, wir nehmen alles durch.
Oh ja, oh, endlich mal über Neuner.
Bitte Nadel. Nicht. Davon habe ich doch keine Ahnung.
Ich auch nicht. Tschüss.
Jetzt war schön. Ja, wirklich. Es hat mich sehr gefreut, ich spreche nur für mich. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr da seid, wart. Es hat mich sehr gefreut.
Was, ihr sollt nicht lügen?
Richtig ekelhaft, ey.
Sag mal.
Was ist denn mit dir los? Alter, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich habe
das Mikro reingedrückt.
Das nervt dich richtig doll, ne?
Das hat so richtig Aggression bei mir ausgelöst. Ich werde die Träume vertroschen.
Okay. Also, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, ihr beiden.
Tschüss.
Tschüss.